Angst. Angst vor dieser Version, die ich war. Angst, was ich da gemacht habe. Und es war so erschütternd, so traumatisch und so weit weg von dem, was ich bin, dass für mich der Entschluss war, nie wieder Alkohol zu trinken. In der Zeit auch körperliche und emotionale Gewalt erlebt. Ich behaupte jetzt mal, die selber erlebt hat, unverarbeitet von ihren Eltern, als erstgeborener Sohn, immer auf der Suche nach Anerkennung und Liebe. Ich lebe unter der Brücke und werde Müllmann. Das war die Konstellation, die mir in den Kopf geworfen wurde. Aber in mir dieser Ruf, das nicht zu machen, meiner Intuition zu vertrauen, diesen rebellischen, aber doch wissenden Teil, dem habe ich vertraut, geweint im Auto, weil ich wusste, das ist mein Weg. Da wird halt dann nicht mit einem Porsche und einem Haus geprobt, sondern mit der 100. Ayahuasca-Reise, mit dem besseren Ich und dann quasi so ein Ego-Bashing, bloß halt mit spirituellen Werten. Bildlich gesprochen war es wie eine Kokosnussschale, die vom Baum runtergefallen ist und aufgebrochen ist. Und dieser Bruch war sehr hart, weil dann das, was in mir war, wie so mein Licht nach außen kam. In dieser kurzen Zeit habe ich für mich so viel Emotionen durchlebt, so viel Welten von höchster Ekstase. Das wird der beste Tag meines Lebens. So, warum mache ich das? Ich will es nie wieder. Nie wieder laufe ich danach. Es ist schrecklich. Also ähnlich wie bei einer psychedelischen Pflanzenmedizinreise erlebe ich in dieser kurzen Zeit ganz viel Anteile von mir. Kurz bevor wir starten, in dieser sehr persönlichen Folge diesmal über mich, wo ich auch die Kontrolle abgegeben habe und mir meine Partnerin Tamara an die Seite geholt habe, die mir diesmal die Fragen stellt, geht es auch um körperliche und emotionale Gewalt sowie ein paar andere persönliche, sehr intensive für mich erlebte Themen. Wenn dir das zu irgendeinem Zeitpunkt zu viel sein sollte, unangenehm für dich sein sollte, immer wieder die Einladung abzuschalten und bei dir anzuschalten. Nicht die nächste Ablenkung, nicht die nächste Instagram-Story oder das nächste TikTok, sondern einfach wirklich jegliche mobilen Endgeräte ausmachen und mit dir zu sein. Dieser Podcast hier ist kein Heilversprechen, keine Therapie und kein Weg zur Erleuchtung. Es sind persönliche Erfahrungen, unsere Perspektiven auf die Welt, dieser vielleicht ein oder andere kritische Gedanke und mit Humor hinterfragte Annahme aus dieser spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsbubble. Wie immer, bevor du startest, die Frage an dich, die du dir vielleicht jetzt gerade stellen magst. Was brauchst du jetzt wirklich und bist du bereit, in diese Folge zu starten?
2014, Polizeiauto, ein Feuerwehrauto und Nikolai, du warst betrunken. Erzähl mir mal gerne mehr dazu. Wie nimmst du diese Zeit wahr und was hat sie mit dir gemacht?
Dazu würde ich einmal noch einen Schritt zurück machen. Es war meine Abiturzeit und in mir viel, jetzt rückblickend würde ich sagen, ganz viel Spannung und innere Zerrissenheit, die als Jugendlicher mit 18 Jahren an Fasching, wie es in Unterfranken so schön heißt, ja, die Spitze gefunden hat. Wir waren in der Nähe von Würzburg an einem Faschingsdienstag auf so einem Faschingszug und in dem Alter gibt es irgendwie nur einen Sinn, zumindest für mich damals, saufen. Und ich hatte so einen Gürtel rum und da konnte man so viele Shots, diese kleinen Shots, diese Klopfer reinmachen. Und wenn innere unverarbeitete Themen auf, ich würde sagen, Unbewusstheit treffen und Alkohol, das ist eine rückblickend sehr schlechte Kombination. Ich kann es nicht im Detail sagen, weil ich auch einen großen Teil einen Blackout habe. Es fühlte sich zwischenzeitlich an wie so ein Computerspiel, wo ich spiele. Ich habe mich auf irgendwelchen Dächern gesehen und ich habe nie das Original-Videomaterial gesehen, das kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall irgendwann weiß ich, sitze ich an der Mauer mit Handschellen gefesselt und Polizei ist da. Und ich habe geweint und gesagt, ich wollte das nicht. Und gleichzeitig fühlt es sich aber an, als ob ich nicht das bin. Also total abgespalten. Von außen betrachtet habe ich anscheinend von einem Kumpel, die ich da war, bin ich weggerannt, über irgendeinen Gartenzaun gesprungen. Bei einem Dude, der auch zufälligerweise in einer Sicherheitsfirma gearbeitet hat, deswegen war sein Grundstück auch videoüberwacht. Das Video habe ich, ich würde sagen, dankbarerweise nie gesehen. Wollte angeblich mit einem Blumentopf sein Porsche-Fenster öffnen, um damit wegzufahren. Das hat glücklicherweise nicht geklappt. Nebendran war aber direkt die Feuerwehr, also die Dorffeuerwehr, die natürlich auch alle da waren, weil das war ja Umzug, da sperren die ab. Die haben mich dann anscheinend, so habe ich es gehört, festgehalten. Ich weiß nur, dass irgendwann ein Stiefel, so ein Feuerwehrstiefel auf meiner Brust drauf stand. Und dann Polizei abgeführt zur Wache. Ich hatte so ein Pilotenkostüm an, Polizeiauto gefahren, davon weiß ich aber gar nichts mehr. Mein Opa hat mich dann, glaube ich, abgeholt. Das Thema wurde aber auch nie besprochen. Man kehrt das ja so unter den Teppich. Und es war ganz viel Wut und mit ein bisschen Abstand und ganz viel Unverständnis und vor allem, und das ist die Quintessenz, Angst. Angst vor dieser Version, die ich war, Angst, was ich da gemacht habe. Und es war so erschütternd, so traumatisch und so weit weg von dem, was ich geglaubt habe zu sein, was ich bin, dass für mich der Entschluss war, nie wieder Alkohol zu trinken. Ab dem Zeitpunkt, das war nicht nur, ich treffe das, sondern das war einfach Kern meiner Identität ab dem Zeitpunkt, wo ich realisiert habe, was es war.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was dich dazu gebracht hat, die Vernunft, oder was war es, dass du keinen Alkohol mehr heute trinkst?
Also es war so weit weg von dem, was ich war, was ich geglaubt habe zu sein, hat mich so tief erschüttert, dass klar war, dass Alkohol hat mich in einen Zustand geführt und gebracht, mit den unverarbeiteten Themen natürlich, dass klar, dieses Mittel, diese Droge kann ich und will ich nie wieder zu mir nehmen. Das war so schlimm für mich. Das hat dann auch gerichtliche Folgen nach sich gezogen, Sozialstunden, 2500 Euro. Also ich sagte auch immer lange, ich habe vorgefeiert, weil das hat mich Fasching dann 2500 Euro Schadenersatz gekostet, weil er war auch Anwalt, pipapo, alles gleich dabei. Und ich habe dann quasi vorgefeiert und zeitgleich zu der Zeit, Abiturvorbereitung mit 18, kam dann so weniger Unterricht dazu, weil das Abitur anstand, mehr Zeit für mich. Ich habe damals bei meinem Papa gewohnt, der viel gearbeitet hat. Also ich war so für mich. Und eine Therapeutin hat das mir gut gespiegelt, da bin ich sehr dankbar für. Das war eigentlich so ein Weg, wo ich unbewusst an einer, wie so auf einer Messerschneide, sagt man, schön gelaufen bin. Also es hätte auch ins andere Extrem gehen können, von wegen Scheißpolizei, jetzt erst recht Alkohol, Absturz und quasi dann noch tiefer reingehen, so aus unverarbeiteten Wut und aus Kompensation, weil ich es nicht besser wusste, weil es mir niemand dabei geholfen hat. Mich hat viel mehr fasziniert, irgendwie damals vegetarische Ernährung, so 2014 die Fitness-YouTube-Szene, Karl S., Mischa Janik, Patrick Reiser, die ganzen großen YouTuber, Karl S. da Vegan, Online-Business, wie sie alle heißen. Und das war so, ich habe da so eine Welt online gesehen, dachte so, krass, das will ich auch. Die fahren mit dem Porsche zur Tankstelle im Jogginganzug, sehen geil aus und haben ein geiles Leben als jugendliches Ich.
Du hast gerade erwähnt, du hattest bei deinem Vater gelebt. Magst du da vielleicht auch noch mal kurz eingehen, beziehungsweise vorher noch eine Frage an dich. Also hat dich diese Lebenserfahrung eigentlich in eine gute Bahn gelenkt?
Ja, ich würde das auf die zweite Frage eingehen voll. Es hat mich auf eine sehr gute Bahn gelenkt. Durch den Kraftsport, durch dann vegetarische Ernährung, war so ganz schnell der Wunsch geweckt, der dann immer lauter wurde, zu wissen, wer bin ich denn? Wer bin ich als Mensch? Wer möchte ich sein? Auch wer bin ich als Mann? Damals noch ein Kind, auf dem Weg zum Mann, würde ich sagen. Und vor allem YouTube, Sport und dann immer tiefer in diese Bubble quasi der Persönlichkeitsentwicklung einzutauchen, hat eine absolute Faszination in mir ausgelöst, dass es da Menschen gibt, die irgendwie antworten auf die Fragen, die ich unbewusst in mir trage. Und war dann wie so der erste Dominostein, der mich dann in den Körper zurückgebracht hat, zur Ernährung und da viel Feinfühligkeit in mir als Bewusstsein einfach für mich geschaffen hat. Und das hat aber nicht beim Körper für mich geendet, sondern es war der Wunsch, tiefer zu gehen und einen Geist zu verstehen. Und
also schon auch in sehr jungen Jahren tatsächlich diesen Weg.
Ja, also bildlich gesprochen war es wie eine Kokosnussschale, die vom Baum runtergefallen ist und aufgebrochen ist. Und dieser Bruch war sehr hart mit Fasching. Ich bin aber dankbar dafür, weil dann das, was in mir war, wie so mein Licht nach außen kam. Und das war so, da gibt's noch viel mehr. Und dann später, kommen wir gleich später wahrscheinlich noch drauf, die ganze Persönlichkeitsentwicklungsseminare und Trainer. Und ich wollte einfach, es war für mich klar, dass das Wochenende diente nicht zum Arbeiten, sondern zum über mich erfahren und dafür Geld bezahlen.
Du meintest, du hast bei deinem Vater gelebt. Vielleicht wollen wir da einfach nochmal tiefer eingehen und du erzählst so ein bisschen, warum oder wie es dazu gekommen ist, dass du zu deinem Vater gezogen bist.
Dazu der Rahmen, der, glaube ich, wichtig ist, als ich fünf, sechs, haben sich meine Eltern getrennt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich bei meiner Mutter gelebt und dann mit meinem Stiefvater bis zum eben 16. Lebensjahr. Und es gab in den Sommerferien, als ich 16 war, das müsste die 10. Klasse dann gewesen sein, hatte ich meinen ersten Ferienjob, meinen ersten Arbeitstag in der Druckerei und habe da die ganze Zeit Papiere hin und her gestapelt und eigentlich keine Ahnung, was ich da gemacht habe.
Bei euch in Würzburg, oder?
Genau, in Würzburg, zum Industriegebiet. Und bin dann nach Hause gekommen, habe Suppe gegessen und eigentlich ist mein Stiefvater
noch ganz genau
weiß. Ja, das war wirklich ein absoluter Schlüsselmoment. Und ich saß da und ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich mit ihm gestritten habe, aber der Streit ist total eskaliert. Und das hat mich so erschüttert, ihn so zu erleben, so enttäuscht zu werden, den ersten Tag zu arbeiten, wahrscheinlich einfach überfordert mit der ganzen Situation zu sein, dass ich an meine Kinderzimmertür einen Zettel geklebt habe, ich bin jetzt weg, bin zur Bushaltestelle gelaufen. Das hat natürlich keine 20 Minuten gedauert, bis im Dorf der nächste Bus kommt. Das war sehr ernüchternd, weil ich wusste, es klebte der Zettel an der Tür und wenn niemand findet, weiß er, wo die Bushaltestelle ist. Es gibt ja nur drei in Ellerbrunn, wo ich aufgewachsen bin. Und dann bin ich mit dem Bus nach Würzburg, nach Hettstedt, wo mein damaliger Partner gewohnt hat und auch mein Vater. Und da dachte ich, dann lebe ich da jetzt, fertig. Ja, long story short, hat natürlich nicht gleich so geklappt, weil der Zettel wurde ja gefunden und offensichtlich war ja klar, wo ich bin, weil es gab jetzt nicht so viele Zufluchtsorte. Ich hatte jetzt ja kein Outback irgendwo oder keine Hütte, wo ich mich versteckt habe.
Ja.
Und genau, dann unter viel Streit bin ich dann von dort, hat mich meine Eltern, also meine Mama und mein Stiefvater wieder mitgenommen und ich habe meinen Papa angerufen und gesagt, Papa, ich ziehe zu dir. Und der Hintergrund ist, dass seit der Trennung Mama immer gesagt hat, in Streitsituationen, in ihrer Überforderung, ja, geh doch zu deinem Vater. Wenn sie es nicht weiter wusste, geh zu deinem Vater. Und dann aus dieser Trotz, aus diesem Schmerz, ist im Streit mit dem Stiefvater, dachte ich so, okay, das mache ich jetzt. Dann gehe ich halt jetzt zu meinem Papa. Und der ist dann nach der Arbeit gleich gekommen, 17, 18 Uhr, und dann habe ich gesagt, ich ziehe jetzt aus, fertig.
Und das hast du dann auch direkt gemacht?
Das habe ich auch gemacht, was so ein bisschen unabgesprochen war. Mein Vater hat mich am nächsten Tag gleich umgemeldet.
Oh,
das war
schnell.
Das war sehr schnell. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da hatten wir irgendwie nicht so drüber gesprochen. Aber vielleicht war auch meine Intention so klar, dass ich zu ihm ziehe. Ich bin am nächsten Tag dann zu meinem alten Zuhause sozusagen nach Ellerbrunn und habe meine Sachen ausgeräumt. Ist auch da nochmal ein sehr böser Streit geworden, auch körperlich geworden. Und war sehr, sehr...
Mit deiner Mutter, oder?
Genau, mit meiner Mutter. Aus ihrer Überforderung. Und mein Computer wurde durchsucht, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. So fühlte es sich an. Ich habe meine Sachen gepackt und sage, hier komme ich nie wieder her.
Hast du dann auch schon in deiner früheren Kindheit Gewalt erlebt?
Ja, habe ich. Deshalb war es leider nicht neu. Würde noch die andere Frage kurz abschließen. Genau, ich bin dann zu meinem Vater gezogen und dann ab dem 16. Lebensjahr eben da gelebt. Bis zu dem besagten Zeitpunkt an Karneval oder an Fasching. Ja, aufgewachsen eben bis zum 6. Lebensjahr in Hettstadt mit beiden Eltern zusammen. Papa als LKW-Fahrer, Mama im Restaurant gearbeitet, also beide immer viel arbeitend. Aus Gesprächen jetzt weiß nicht, ob ich das als Kind bewusst mitbekommen habe, dass Geld und Geld verdienen und ausgeben immer ein großes Spannungsfeld war zwischen den beiden. Zwischen dem, was Mama anscheinend, das habe ich, weiß ich nicht, gesagt aus Erzählung, kaufen wollte für uns, dazugehören wollte. Papa nannte das wie so eine Clique, die irgendwie immer auf Status und Fame aus war. Und Papa das eben nicht so gut fand. Lange und viel beide gearbeitet. Und in der Zeit auch körperliche und emotionale Gewalt erlebt. Aus, ich behaupte jetzt mal, ich habe noch nie das von Mama gehört, aber ich behaupte mal, sie es selber erlebt hat. Unverarbeitet von ihren Eltern und das einfach an mich weitergegeben hat. Als erstgeborener Sohn immer auf der Suche natürlich nach Anerkennung, was heißt natürlich, aber für mich nach Anerkennung und Liebe. Und das auch mit wahrscheinlich viel Provokation, viel Auffallen, viel Gefallen wollen. Und dann aber auch immer diese wortwörtlich in die Grenzen eingeschlagen zu werden. Und das hat bis heute natürlich maßgebliche Spuren, gerade bis zum 6. Lebensjahr hinterlassen. Nach der Trennung meiner Eltern wurde es natürlich nicht einfacher. Auch für mich nicht, weil plötzlich war ich der einzige Mann im Haus. Mit 6 Jahren wollte ich das aber nicht sein. Ich wollte nicht irgendwie dafür verantwortlich sein, zur Bank zu gehen und 100 Euro Geld zu wechseln, dass die Mama als Bedienung abends das hat. Ich wollte nicht irgendwie da diese Rolle einnehmen. Es war viel zu früh, würde ich jetzt rückblickend sagen. Viel zu viel Verantwortung, die ich zugeschoben bekommen habe. Nicht, weil es geplant war, sondern weil es einfach das Ergebnis der Trennung war. Wir waren dann alle 2 Wochenenden bei Papa, der ab dem Zeitpunkt der Trennung, weil Papa Mama, so wie ich es verstanden habe, betrogen hat, immer das Feindbild war. Das heißt, das war immer so, wenn was nicht geklappt hat, wenn es zu wenig Geld war, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, war Papa der Böse. Und das natürlich auch viel mein Männerbild geprägt hat.
Da, das wäre meine nächste Frage gewesen, genau, was alleine. Dir das so, das Bild... Was hat dir das Bild über das Mannsein mitgegeben?
Ja, viel. Nicht da sein tatsächlich. Also auch mein Opa, väterlicherseits, der immer viel gearbeitet hat und anscheinend weg war. Mein Papa, der von früh bis abends gearbeitet hat, immer unterwegs war, sehr früh aus dem Haus gegangen ist, spät abends nach Hause gekommen ist, dann müde und erschöpft war und das irgendwie Montag bis Samstag gearbeitet hat und am Wochenende nicht... Also physisch da war, vom Computer war, in seiner Welt war, sicher Entspannung und Unterhaltung gesucht hat, wie wir es in der letzten Folge mit David erwähnt hatten. Und gleichzeitig aber einfach nicht für mich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass er da ist, präsent da ist, wir gemeinsam Erlebnisse erschaffen, Erfahrungen schaffen, Erinnerungen. Es gibt auch aus meiner Kindheit, wo meine Eltern noch zusammen waren, so eine Handvoll schöner Momente und dafür bin ich auch dankbar. Und dennoch, und das ist auch der Bogen zum 18. Lebensjahr, war es immer die Frage auch am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung, so einen Papa-Ersatz zu suchen. So, wer sagt mir denn, wie das Leben jetzt funktioniert, wer ich bin, was ich überhaupt machen soll? Wer bin ich denn in dieser Welt? Wer will ich denn sein? Ich hatte da keine Leitung, keine Guidance, wie man Englischen sagen würde, sondern ich war so mit mir und auf mich
dich
gestellt.
Alleine gestellt, ja. Wie würdest du sagen, hat es dich heute geprägt, diese Erfahrung?
Es hat mich halt, wie vorhin schon erwähnt, sehr früh zu mir gebracht und mich nach innen getrieben und gebracht. Ich würde beides sagen. Also ich habe sehr früh gelernt, auch aus diesen gewaltvollen Zeiten viel mit mir auszumachen, was eine große Stärke bringt, weil ich dann einfach mit mir alleine sein kann, in Stille sein kann und viel mit mir ausmachen kann. Auf der anderen Seite natürlich auch ein starker Schutzmechanismus, alles mit mir alleine auszumachen, Menschen außen vor zu halten, das hast du in einer Beziehung auch schon erlebt, mich mit Worten auch so zu kommunizieren, dass ich einen anderen, wie bei Pokémon, Verwirrung einsetze als Attacke.
Und Pika Pika.
Genau, Pika Pika. Und so viel Gegenfragen stellt, so viel seichtes Geschwafel labert, dass du vergessen hast, was die Frage ist. Das wurde mir mit der Zeit bewusst, war einfach ein Schutzmechanismus aus der Überforderung, aus dem Schmerz heraus. Führt natürlich zu einer gewissen Wortgewandtheit, führt zu Interesse an mir dann, führt zu innerer Stärke und Resilienz mit dem großen Ausrufezeichen der Achtsamkeit, wo ist es gesund, wo ist es für mich, und das prägt mich bis heute, nährend, wo kann ich für mich sein, wo suche ich Momente für sich und wo schwappt es dann immer wieder um ins Extreme, in Flucht, in Ausweichen, in nicht fühlen wollen, nicht mit den Menschen sein wollen und aus dem Kontakt gehen. Genau wie du das sicher in unserer Beziehung auch kennst, das ist ja ein super Spiegel. Also es hat mich sehr früh zu mir gebracht, zu der Frage, wer ich sein will, zu den großen Fragen des Lebens, die mich bis heute beschäftigen. Und dankbarerweise, wie vorhin erwähnt, auf einer Reise zu mir selber. Aus dem Schmerz heraus, natürlich in einer idealen Welt, wäre das mehr aus Freude. Es war aus sehr traumatischen Erlebnissen, die mich bis heute natürlich prägen, mit denen ich heute bis heute arbeite, die auch nicht aufgelöst sind und gar nicht das Ziel habe, die jetzt wegzuhaben, sondern sind Teil meiner Geschichte, metaphorisch gesagt einfach Narben und Wunden, die ich immer bewusster anschaue und wo mir auch immer wieder Dinge bewusst werden.
Ja, danke erstmal für dein offenes Teilen und dass du uns so mitnimmst in deine Welt. Ich meine, es ist ja auch sehr privat auch, aber dennoch gehört es ja zu deiner Geschichte dazu und du bist heute oder wärst nicht der Nikolai, der du heute bist, wenn du nicht diesen Weg oder die Erfahrung gemacht hättest. Wollen wir einmal eingehen, wie würdest du beschreiben oder wie ist dein Weg danach weitergegangen? Du hast dann bei deinem Vater gelebt, bist du dann einmal wieder zurückgezogen? Wann bist du dann ausgezogen? Was hast du beruflich gemacht? Wie ist dein Werdegang bis heute? Vielleicht magst du uns da einmal mitnehmen in deine Welt.
Wir hatten ja schon dieses Kapitel Fasching und Eskalation, dieser Bruch, so diese sanften ersten Schritte zu mir. Ein großer Anker damals war Kraftsport. Ich weiß noch, wir sind damals ins Lifestyle in Würzburg. Da gab es so ein...
Was heißt wir? Also bist du da alleine?
Meine damalige Partnerin nur nicht, weil ihre Mutter hatte eine Zehnerkarte.
Ah, okay.
Und ich fand das irgendwie cool. Ich habe diese YouTube-Videos gesehen. Ich dachte, ich gehe jetzt auch in so einen...
Pumpen!
Ja, und habe da so einen Zirkel gemacht. Ich hatte keinen Plan, was ich da eigentlich mache. Aber es war gar nicht so relevant, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie cool. Es ist cool, mit seinem Körper zu beschäftigen. Mich fasziniert es, online zu sehen. Natürlich diese aufgepeppten Kerle, die dann mit teilweise auch zwielichtigen Geschäftsmethoden und Pro-Bro-Wear und den ganzen Online-Kleidungs und was es zu der Zeit damals alles gab. Ich wollte da irgendwie Teil davon sein. Also war klar, ich musste mit pumpen. Natürlich keinen Plan von nichts und niemanden, der das mit mir geteilt hat. Genau, und dann kam eben auch paralleles Abitur. Habe ich irgendwie nicht so viel Sinn drin gesehen, weil auch mit dieser YouTube-Online-Fitness-Szene-Welt war für mich klar, dass so ein klassischer dualer Studiumsweg hat mich noch nie fasziniert. Viele haben sich in der 10., 11. Klasse da auf Stellen beworben und duales Studium und ich fand das irgendwie alles Quatsch. Ich fand es Quatsch, mich an irgendeine Großindustriefirma zu verkaufen, für die nächsten Jahre da irgendwas zu studieren, was mich nicht interessiert. Und ich hatte auch keinen Plan, was ich machen sollte. Ich fand einfach meine kleine Welt, in die ich geflüchtet bin, und das Training und die Ernährung toll. Und genau, dann kam das Abitur und dann irgendwie die Erkenntnis, naja, jetzt habe ich eigentlich keine Sommerferien mehr. Was zur Hölle mache ich jetzt in meinem Leben? Weil diese Pflicht bis zur 12. Klasse, G8, in die Schule zu gehen, ist jetzt vorbei. Was mache ich jetzt in meinem Leben? und nichts machen kam nicht in Frage, also einfach rumchillen. Und dann dachte ich mir, ich mache so ein freiwillig soziales Jahr. Ich habe vorher schon immer im Schulsanitätsdienst gearbeitet und so ehrenamtlich Kinderbetreuung und fand es irgendwie immer toll, da was zurückzugeben und auch Rettungsdienst, Menschen helfen, wahrscheinlich auf der Suche, weil ich mir selber helfen wollte. und dachte, ich gehe halt zum Rettungsdienst, weil die haben, mit denen haben wir schon immer ein bisschen zusammengearbeitet, war dann beim Bayerischen Roten Kreuz, habe dann Bundesfreiwilligendienst gemacht, weil da gab es mehr Geld, als wenn ich im Vergleich ein freiwillig soziales Jahr mache. Im Endeffekt waren die Tätigkeiten das gleiche.
Ach echt, ja, war das so?
Ja, ich habe da mehr Geld bekommen und eine bessere Ausbildung, als wenn ich ein freiwillig soziales Jahr mache. Das war für mich ja völlig egal, auf welches von zwei ich mich bewerbe, steht dann nur auf dem Vertrag. Das war dann eine ganz spannende Zeit, weil das erste Mal aus der Schule dann in der Arbeitswelt, diese KTW heißt es, Krankentransportwagen, also die kleinere Version vom Rettungswagen, du kennst die, hast du selber in dem Bereich gearbeitet, zu fahren, auch fahren zu lernen, die haben 200.000 Kilometer runter, Mercedes Sprinter, die Kupplung komplett durch, hinten im Rückraum Menschen, denen es medizinisch nicht gut geht, jetzt keine Notfälle, aber halt viel Krankentransporte zu Ärzten, Menschen, die halt mehr medizinische Betreuung brauchen als ein Taxi, aber weniger als ein Notfall. Und das war eine spannende Zeit, weil da gab es eigentlich nur drei Dinge. 8 Stunden am Tag da Menschen durch die Landschaft fahren und Autofahren lernen, weil auch in mir schon der Wunsch war, dass sie einfach ein gutes Erlebnis haben. Blaulicht, du kennst das. Die wichtigen Hosen, man kann überall parken. Rettungsdienstkleidung ist schon so ein bisschen Prestige. Kannst auch vom Bäcker einfach vor der Tür parken, weil du bist ja der Rettungsdienst. Zumindest denkt das jeder.
Das machen auch die Leute dann witzigerweise Platz, weil sie denken, ja, die müssen sich jetzt was zu essen kaufen oder so. Die haben bestimmt gleich wieder einen Einsatz. Wir lassen die mal vor. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, wenn wir beim Bäcker waren oder irgendwo einkaufen waren. Ja, ihr könnt ruhig vor.
Ja, und dann ist Pause oder
was ja, zu tun. Genau. Ja, das stimmt.
Genau, also da durfte ich tatsächlich Autofahren lernen, weil auch die ganzen Krankenhäuser und Co. Es ist halt kein Platz. Die Autos waren alt, aus Gefäß kranke Menschen drunter. Und genau, das war die eine Säule, da arbeiten. Die andere war Fitnessstudio, davor oder danach. Und die dritte war nach einem halben Jahr lang vegetarisch und dem Weiterbildungs, diesen 4 Wochen Weiterbildung dort, was man halt in Augsburg tatsächlich, glaube ich, macht. Und da Rettungsdienst.
Oder in Nürnberg auch, ne?
Ja, wir waren, glaube ich, in Augsburg. Habe ich so viel Käse gegessen, weil ich da als vegetarisch angegeben wurde, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Also dieses halbe Jahr.
Käse?
Ja, weil alles, was sie nicht mit Fleisch hatten, war mit Käse ersetzt. Und dann, als bin ich zurückgekommen und dachte mir, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin jetzt ja nicht vegetarisch, um alles, was ich vorher mit Fleisch gegessen habe, jetzt durch Käse zu ersetzen. Und ich war noch nie so der große Käseesser. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann werde ich jetzt vegan. Kein Plan von nichts. Und das war dieses Jahr beim Rettungsdienst, dieser Bundesfreiwilligendienst, wo ich dann wirklich mich damit extrem beschäftigt habe. Sonst Rettungsdiensternährung ist jetzt leider nicht so gesund.
Weniger, also dieses Jahrhundert anders. Aber ja, als ich auch beim Rettungsdienst gearbeitet habe, war es immer so irgendwie Mett, Brötchen, Cola,
genau, so schnell
Red Bull oder sowas, ja.
Und genau, und ich kam halt da mit meinen 4 Tupperdosen von perfekte Nussmischung, Rohkostsalat, gekochtes Essen, alles abgewogen, alles daheim gekocht. Also ich bin
ja, warum kochst du heute nicht mehr?
Das war meine Extremzeit. Also auch alles sehr kontrolliert, sehr überwacht.
Du hast gerade was Schönes gesagt, kontrolliert. Würdest du beschreiben, dass du in dieser Phase von der Erfahrung deines 16. Lebensjahres bis Mitte deiner 20er oder vielleicht auch heute sogar noch viel in der Kontrolle bist und wenig loslassen kannst?
Ich würde jetzt didaktisch sagen, ja und nein. Also damals nach diesem Kontrollverlust an Fasching und dieser Extreme hat mir schon sehr geholfen, jetzt über Sport und Ernährung die Dinge zu kontrollieren, die ich halt zu mir nehme, meinen Körper zu fühlen und sehr viel durch Kontrolle versuchen festzuhalten, mich greifen zu können, was ja auch so ein schwammiges Etwa war, weil ich nicht wusste, wer und was ich bin. Und es ist auf jeden Fall was, was mir Sicherheit gibt. Auch da wieder ist es so ein Tanz zwischen, was ist dienlich, jetzt auch in der Partnerschaft mit dir, was ist auch beruflich dienlich, an Ordnung, an Struktur und was ist auch wieder Überkompensation aus Angst, aus Unbekannten und aus einer, ja, aus Schmerz heraus. Also das beschäftigt mich noch bis heute. Ich habe da jetzt keinen Weg, ich bin nicht in der Kontrolle und ich lasse alles los oder ich bin nur in der Kontrolle. Ich versuche das immer zu reflektieren, da bist du auch ein super Spiegel, wo es denn gerade dienlich ist, mich hinzugeben. Und das durfte ich auf jeden Fall auch lernen, auch in Partnerschaft. Nicht immer nur stark zu sein aus der Angst, sondern auch Schwäche zuzulassen, zu fühlen, Hilfe anzunehmen, Hilfe nach Hilfe zu fragen. Und auch nicht zu wissen und auch keine Antwort zu haben und damit zu sein. Also das dann nicht dazu führt, dass ich jetzt kein Mann bin und ein Schwächling, ein Feigling, sondern dass genau darin eine Riesenstärke liegt, durfte ich erst mir selber erlauben und dann darin Sicherheit erfahren, weil es von frühester Kindheit an war es halt nicht sicher, schwach zu sein oder meine Gefühle zu zeigen, weil das zu traumatisch gewaltvollen Erfahrungen geführt hat. Also das war die Verknüpfung, die ich damals gemacht habe. Deshalb war es okay, außen vor, meine Innenwelt berührt niemand, um diesen von außen erfahrenen Schmerz irgendwie abzuspalten von dem, was ich in mir erlebe, auch wenn es natürlich beides berührt hat.
Diese Folge und dieser Podcast hier wird produziert und heute gesponsert von Soulful Media. Ich helfe Menschen dabei, mit ihrer Mission, mit ihrem Produkt, mit ihrer Vision, mit Tiefgang sichtbar zu werden. Mit Content, mit Videos, mit allem, was authentisch dazu dazugehört. Doch die viel tiefere und ehrlichere Frage ist, möchtest du sichtbar sein oder möchtest du nur mehr Aufmerksamkeit? Denn Sichtbarkeit verstärkt das, was da ist. Und ganz ehrlich, wenn da kein Tiefgang da ist, dann wird es auch nichts verstärken. Und falls du wirklich was zu sagen hast, dann lass uns super gerne zusammenarbeiten und deine Botschaft, dein Produkt, deine Mission mit Tiefgang raus in die Welt zu tragen. Denn ich bin überzeugt, dass es nicht noch mehr seichtes Geschwafel, nicht noch mehr Lärm in Social Media braucht, sondern Unternehmen, Menschen, Produkte, die wirklich einen positiven Impact hinterlassen, die Menschen berühren, bewegen und von Punkt A zu einem besseren Punkt B bewegen. Und damit zurück in die Folge, die auch dich hoffentlich von Punkt A in Punkt B bewegt, vor allem auch zu dir selber.
Du warst im Rettungsdienst, hast dort deinen
Bundesfreiwilligendienst
gemacht. Hast du danach noch studiert? Wie ist dein Weg bis dahin weitergegangen? Nimm uns doch da gerade nochmal mit. Ja, in also diese Zeit.
Nach einem Jahr Bundesfreiwilligendienst hatte ich natürlich nicht die Erkenntnis, was ich beruflich machen will, obwohl ich mir das gewünscht hätte. Ich dachte so, ich mache da Arbeit ein Jahr und dann weiß ich, was ich machen will.
Also was hat deine Family dazu gesagt?
Bundesfreiwilligendienst war noch alles fein, weil das ja so ein Übergangsjahr für viele ist, mal so irgendwie raus aus der Schule, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie ich damals darauf gekommen bin. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich viele von diesen ganzen Berufs-Online-Tests gemacht habe, wo du ja 10 Fragen...
Vom Arbeitsamt oder was?
Ja, von überall. Und das rückblickend würde ich sagen, die packen dich halt in irgendeine Box. Und ich fand die alle Quatsch. Ich fand die Ergebnisse Quatsch. Ich fand die Auswertungen Quatsch. Und ich habe mich nie gesehen gefühlt. Ich dachte, es bringt ja jetzt nicht noch den gefühlt 100. Online-Test zu machen von der 300. Seite und festzustellen, das sind deine 4 Berufsoptionen. Und ich saß immer davor und dachte, nee, das bin ich nicht. Und bin damals auf Andreas Friedetzky Elephant Skills Coaching, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, wahrscheinlich aus diesen Verzweiflungen, weil ich nicht wusste, was ich machen will und viel Zeit online verbracht habe, Coaching. Und dachte mir, ich bezahle den jetzt und er sagt mir, was ich machen soll. Und bin damals zu meinem ersten Coaching gekommen. Fand ich faszinierend, dass ich das gemacht habe und bezahlt habe. Aber ich habe mir schon ein bisschen Geld verdient. Und der hat mir dann Aufgaben mitgegeben und irgendwie war es ziemlich offensichtlich, wie meistens im Coaching, aber er hat es mir gespiegelt. Nikolai, du machst gerade 3 Dinge. Du arbeitest im Rettungsdienst, du machst Sport und beschäftigst dich mit Ernährung. Zimmerrettungsdienst weg. Was könntest du beruflich machen? Was mit Sport und Ernährung? Richtig. Und ich saß da und dachte so, boah, der ist gut. Ja, der eigene blinde Fleck.
Musstest du erstmal zu einem Coaching gehen?
Ja, war ein Start von vielen Coachings. Ich bin dankbar, den Mut dazu gehabt zu haben und dachte mir, ja, was kann man denn mit Sporternährung machen? Aber ich hatte dann so aus diesem endlosen Studienfeld, was glaube ich für viele auch eine Herausforderung ist, so eine Eingrenzung von, okay, Sport und Ernährung. Das mache ich die ganze Zeit, das beschäftigt mich, damit beschäftige ich mich viel, lass da mal tiefer eintauchen. Und da gibt's ja dann die verschiedensten Uni, die bekannteste ist natürlich die Sporthochschule Köln, hab da mein Sportabzeichen gemacht, mich auf allen möglichen Studienplätze beworben, diesen ganzen Trubel. Absagen bekommen, keine Rückmeldung bekommen, glaube ich, teilweise. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall in Essenz hat es so geführt, dass ich als ich bei meiner Mama war, wir haben uns dann auch wieder nach diesem Jahr Auszug und Streit durch einen bekannten Freund mediatormäßig wieder vertragen und den Weg wieder zueinander gefunden. Und ich würde nicht sagen, das Thema aufgearbeitet, aber einen Weg miteinander gefunden. Das erlebst du ja auch.
Das ist doch schön.
Genau, bin ich auch dankbar für. Mama hat mich nach Würzburg zum Hauptbahnhof gefahren, damit ich wieder nach Hettstadt gehen kann, wo ich ja gewohnt habe. Und der Dude, ein Jahrgang über mir aus dem Dorf, den ich natürlich kannte, hat den Bus verpasst und wir haben den mitgenommen.
Ah, okay.
So wie es der Zufall will, hat er erzählt, dass der jetzige Nachbar von meiner Mama damals ein EMS-Studio hat, dieses Elektromyostimulation, also diese Manschetten, wo man anzieht und dann 20 Minuten effektives Training macht und dass der ein duales Studium anbietet.
Ein duales Studium anbietet.
Genau, und dann dachte ich so, hey, das passt doch irgendwie. Ich finde Sportart cool, es ist lokal, ich kenne da jemanden. Und habe mich dann, glaube ich, beworben, mit ihm in Kontakt getreten. Dann zum Jahr, 2016 müsste es gewesen sein, Fitnessökonomie, duales Studium geplant, Verträge mit der Hochschule in Frankfurt, Arbeitsvertrag unterschrieben und dann erstmal 2 Monate Praktikum gemacht. Und dann habe ich das Ganze abgebrochen. Weil ich mir dann natürlich ein Auto gekauft habe, mein erstes Auto, ein Opel Adam. Ich wusste, ich muss ja da hinfahren zum Fitnessstudio. 2 Monate Praktikum gemacht, aber halt nur 400 Euro verdient. Und dieses Commitment wollte ich nicht eingehen. Alles in mir hat gesagt, mach das nicht. Zeitgleich war natürlich immer noch dieses Rebellische, dieses ganze, diese Online-Fitness-Bubble, die ich faszinierend fand, dieses Online-Geld verdienen. Ich wollte davon Teil sein. Kein Plan, was ein Schimmer davon wie. Aber auf der anderen Seite, dieses 3 Jahre jetzt Studium und irgendwie nichts verdienen, war Quatsch. Und da bin ich immer zur Arbeit gefahren, hab Musik gehört, echt viel drüber nachgedacht und Ende Februar dann das abgebrochen. Und das hat zu einem Riesenbruch geführt, weil alle dann diese, jetzt studiert er und jetzt ist der nächsten 3 Jahre sicher, zu, nee, er studiert nicht und was passiert dann? Und Mama hatte mir dann immer gesagt, du wirst Müllmann. Das war für sie.
Wow. Vor allem muss man mal dazu sagen, dass die mittlerweile richtig gut bezahlt werden.
Voll.
Also natürlich ist es die Frage, ob man sein Leben lang Müll einsammeln möchte. Aber ja.
Ja, das war, glaube ich, eher so diese Sozialprestige, unterste Jobs, also ich lebe unter der Brücke und werde Müllmann. Das war die Konstellation, die mir an den Kopf geworfen wurde. Aber in mir dieser Ruf, das nicht zu machen, meiner Intuition zu vertrauen, diesem rebellischen, aber doch wissenden Teil, das ist nicht mein Weg. Dem habe ich vertraut. Auf jeden Fall irgendein Lied von Alan Walker, das habe ich immer auf maximal Lautstärke beim Opel Adam gehört, mitgegrölt, geweint im Auto, weil ich wusste, das ist mein Weg.
Du hast geweint?
Ja, weil es war wirklich so, sind Welten zusammengebrochen. Jeder sagt dir, du machst alles falsch. Mhm. Aber in mir war eine Stimme, nee, das ist es.
Mhm. Ja, es ist auch immer schwierig. Natürlich wollen Eltern auch immer das Beste für einen, aber jeder wird irgendwie was sagen, wie man was macht, welchen Weg man geht. Jeder hat immer seine Meinung dazu. Und natürlich ist es dann immer am schönsten, das kann auch ich nur bestätigen, dass die eigene innere Stimme den Weg lenkt und auch sagt, hey, geh deinen eigenen Weg, du machst schon das Richtige, egal was die Leute sagen. Und egal was du machst, die Leute werden immer reden.
Bin ich nicht absolut bei dir. Und ich wusste, Online-Business, was mache ich denn? Vegane Ernährung. Hab dann einen
veganen. Also hat dann die vegane Ernährung angefangen?
Genau, die hat schon im Bundesfreiwilligendienst tatsächlich angefangen.
Ach so, ich dachte,
da kam das schon, dieser Schritt nach dieser Käsehochphase. Mhm. Und dachte, ich beschäftige mich damit, hab einen Online-Blog zur veganen Ernährung gestartet.
Gibt's den noch?
Nee.
Das
ist ja alles also offline genommen.
Offline?
Offline.
Offline.
Genau, und dachte, ich mache da ein Kochbuch mit meinem damaligen besten Freund. Haben auch die Rezepte gemacht, natürlich beide irgendwie keine vorsehnliche Küche, aber Bilder gemacht. Rezepte hatten dann einen gemeinsamen anderen Coach, weil ich irgendwie immer das Bedürfnis hatte, Antworten zu finden. Und ich wusste, Coaching hat mir sehr viel geholfen.
Also schon richtig lange begleitet durch Coachings.
Ja, seit dem 18, 19. Lebensjahr. War zu der Zeit dann auch auf allen möglichen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren. Christian Bischoff, Maxi Mankiewicz, Tobias Beck. Alle, die,
Tobias Wicker warst du auch gewesen?
Jeder, der zurzeit Rang und Name hat, auf Impulsvorträge, Gedankentanken, Konferenzen, DNX, Digitalnomadenkonferenz Berlin, bis in Wien auch vor Impulsvorträge, 3 Stunden Abendvortrag bin ich nach Wien gefahren, weil ich es geil fand.
Ach, wie witzig ist das denn?
Im Hostel geschlafen, fast kein Geld zurzeit verdient, weil ich im Supermarkt gearbeitet habe, aber das Geld, was ich hatte, Tickets gekauft, auf diesen Impulsvorträgen gab es dann meistens günstigere Tickets für die Seminare, die halt die Speaker machen, um es zu bewerben. Das heißt, ich konnte mir die ganzen Einsteigerseminare kaufen, die Folgenseminare natürlich nie, weil die haben 1000 Euro gekostet, das Geld hatte ich nicht. Aber das war so diese Hochzeit von, ich mache jetzt meinen eigenen Weg, ich entdecke mich, ich habe viele Lehrer und Coaches, die ich natürlich auf dem Podest gehoben habe, die mir sagen, wie wie Leben funktioniert, Emotionen, so eine riesengroße Welt aufgemacht. Und ich fand's faszinierend. Ich wollte davon mehr haben. Es hat keiner verstanden, dass ich am Wochenende, wie gesagt, nach Wien fahre für einen 3 Stunden Vortrag, dass ich nach Berlin fahre, egal wo die Vorträge in Deutschland waren, Köln, München, Flixbus, Flixtrain, die günstigsten Transportmittel, die günstigsten Mehrbett-Hostelzimmer, weil war nicht viel Geld da, aber Hauptsache diese Seminare mitgenommen. Das war eine sehr, sehr spannende Entdeckungszeit. Wie gesagt, parallel den Blog, wenn man keine Ahnung von Online-Business hat und irgendwie digital Geld verdienen, Fun Fact, im Kochbuch verdienen wir auch nicht viel Geld. Vegane Ernährungsberater-Ausbildung gemacht. das Coaching gehabt und es war so eine...
Vegane Ernährungsausbildung?
Ja, vegane Ernährungsberater.
Echt?
Ja.
Hä, das weiß ich gar nicht. Hast du mir noch nie erzählt?
Irgendwann im Coaching hat er mir gesagt, Nikolai...
3 Jahre zusammen und noch nie erzählt, dass du sowas gemacht hast.
Wie gut, dass wir dieses Interview machen. Weil er sagte mir, es ist wichtig, dass du halt einfach fundiertes Fachwissen hast. Und ich dachte so, ja, das stimmt, ich habe viel...
Wer hat das gesagt? Entschuldigung.
Mein damaliger Coach.
Ach so.
Robert Kraxner. Aus Salzburg, aus Wien, ein Österreicher. Ja, genau, der hat auch meinen damaligen besten Freund um mich begleitet, der hat auch ein Online-Business, dieses ganzen Prozess. Und da hat es schon angefangen von digitale Produkte, Design, Videoschnitt, Online-Marketing, Blogartikel schreiben, Social Media.
Also der hat euch da so ein bisschen...
Er hat uns quasi aus einer Vogelperspektive begleitet und ich habe das Ganze eigentlich schon gemacht. Ich habe mir alles selber autodidaktisch beigebracht. Ich wollte das wissen. Ich wollte verstehen, wie Digistore damals funktioniert, Landingpages, WordPress, Videoschnitt, schon früh mit Premiere-Videos geschnitten. Diese ganzen Nerdy-Stuff wollte ich wissen, weil ich es einfach cool fand, das selber zu machen. Und ich hatte auch kein Geld, dass es jemand anders machen kann. Und dann dachte ich mir, da bringe ich es mir halt selber bei. Unendlich viele Stunden an Tutorials ausprobieren, sieht scheiße aus, neu machen, gefällt mir nicht. Und da hat es angefangen. Und da habe ich dann ich mache meinen eigenen Weg, arbeite irgendwie als Nebenjob im Supermarkt, das war so, damit halt ein bisschen Geld da ist und ich mein Abenteuer, wie so eine Verliebtheitsphase an Selbstentdeckung, also im Sinne von Coachings, so eine Romantikphase, ich gehe da voll rein. Ich werde schon Antworten finden, passt schon, keine Ahnung wie, Busse verpasst, Züge verpasst, Chaos zwischendrin, Stress, aber ich konnte mit dem irgendwie gut umgehen. Also es war einfach... Akzeptanz und mein Chaosleben. Ich habe nur für mich gesorgt. Ging schon.
Du sagst, du hast immer deiner Intuition vertraut. Was hat dir in diesem Moment die Klarheit gegeben? Und woher kam denn das Vertrauen? Denn so in deinem Gespräch nehme ich wahr, dass du so eigentlich fast niemanden hattest, der dir das vielleicht auch gespiegelt hat.
Ich würde auf erst das eingehen, was du am Ende gesagt hast, durch den Umzug damals zu meinem Vater. Ist mein soziales Umfeld, meine Freunde, wo ich im Dorf aufgewachsen bin, dann weggebrochen mit Bussen, wer es weiß, über 2 Dörfer, über Würzburg hin und her fahren, war viel zu teuer und aufwendig. Das heißt, ich hatte damals schon viel Zeit für mich, weil ich auch in dem Dorf dann Hedstadt niemanden mehr kannte. Und das führte auch dazu, wo ich derzeit dann noch gelebt habe, dass ich diese ganzen Seminare und Co., ich habe wahrscheinlich auch Anschluss gesucht, Gleichgesinnte, weil natürlich plötzlich von jemandem, der im Dorf auf Dorffeiern geht und normales Dorfleben lebt, zu ich beschäftige mich mit veganer Ernährung, mit Persönlichkeitsentwicklung, fahre am Wochenende auf Seminare quer durch Deutschland, hat wenig von meinem Umfeld verstanden, also das war einfach dumm für viele. Ich zahle dafür auch noch Geld, also am Wochenende Vorträge waren nur für viele, die dual studiert haben, eine Pflichtveranstaltung und eigentlich eher Strafe. Ich mache das freiwillig und mein Vater eben gearbeitet. Er hat mir immer wieder diesen Satz gesagt, den ich jetzt erst im Nachgang bejahte, dann verstanden habe, so du machst das schon. Also viel Vertrauen geschenkt. Ich würde sagen, manchmal wäre ein bisschen mehr, was Mama eher ausgelebt hat, an Kontrolle oder nicht Kontrolle, Leitplanken ganz gut gewesen. So musste ich mir die halt selber geben, was ich so mittelmäßig konnte. Deshalb hatte ich da eigentlich so Free Flow und es führte auch nach diesem Bruch mit Karneval oder Fasching dazu, dass ich mir das irgendwie alles selber definieren konnte. Auch diese Persönlichkeitstrainer, die ganze Phase da, war, glaube ich, so diese Suche nach, wer bin ich, wer kann ich sein, wer kann mir denn Führung im Leben mitgeben, weil da gab es keinen Halt, kein Vorbild. Alle waren so, ja, du machst das schon, jetzt studierst du nicht, keine Ahnung, was du mit deinem Leben machst. Die andere, eine Fraktion war so Müllmann auf der Straße, die andere Fraktion, Papa, war so, ja, du wirst das schon, mach dein eigenes Leben. Und ich als Anfang 20-Jähriger mittendrin, ja, was heißt das jetzt für mich?
Was mache ich denn jetzt eigentlich?
Also immer auf der Suche nach Vorbildern, nach irgendwo Papa-Ersatz wahrscheinlich auch, nach einem männlichen Vorbild, nach irgendeinem Ziel, nach einer Vision. Das große Traum von Online-Business hat auch nicht funktioniert, weil ich auch einfach noch keine Ahnung hatte, wie ich damit Geld verdienen sollte und auch super klein war und am Anfang, es hätte länger gebraucht. Und da war diese Seminare, die Trainer, die sich natürlich auf der Bühne super verkaufen, schon so Zuflucht auch und so ein bisschen Halt und dann sagen, okay, ich darf es mir selber geben. Und was du gesagt hast, Intuition, ich glaube, ich kannte es nicht anders. Ich durfte sehr früh einfach lernen, dass ich in letzter Instanz mich auf mich verlassen muss, jetzt kann, weil ich niemanden hatte. Also ich musste mich in mich zurückziehen, um mit dem, wie ich mein Leben interpretiert habe und was ich erlebt habe, klarzukommen, was dann in immer bewussterer und aufgearbeiteter Version dazu führt, dass ich mich auf mich verlassen kann und dass ich weiß, ich bin immer für mich da. In letzter Instanz bin ich für mich da. Egal wie viel Schmerz, egal wie viel Scheiße, egal wie viele Fragen da sind, den Teil kriegt niemand gebrochen. Und an den Teil kommt niemand ran. Das ist mein heiliger Safe Space. Und den habe ich halt dann genährt und ausgelebt und alles außenrum aufgebaut.
Das heißt, du würdest, oder ich nehme das so wahr, dass du beschreibst, du hast es auch so verschlossen so ein bisschen, das hast du dann auch so ein bisschen zugemacht, also wenig Menschen an dich rangelassen.
Zum Teil auch, es war auch in dieser, ich sage mal, Persönlichkeitsentwicklung-Bubble dann einfach auf der Suche nach Freunden, nach Gleichgesinnten, die auch da mit mir durch die ganze Deutschland und Seminare gereist sind. Das war eigentlich ganz witzig, dann Leute immer wieder auf Seminaren triffst. Es war halt so eine Suche nach meiner eigenen neuen Identität und nach einem Umfeld, das dazu passt, weil ich das vorher nicht hatte, weil ich halt an so einem krassen Bruch und so ein komplett anderes Leben auf einmal angefangen habe.
Würdest du sagen, die hast du heute gefunden?
Zum Teil. Ich persönlich finde Männerfreundschaften finden schwieriger als Dating, ehrlich gesagt. Als Beziehung finden. Das finde ich eine Herausforderung für mich selber aus diesem teilweise Überlebensmodus. Ich mache mein eigenes Ding, ich kämpfe mich durchs Leben und ich finde mich selber, ich entwickle mich selber, ich gehe einen alternativen Weg. Ich bin nicht mit 9-to-5, einem Feierabendbier und Fußball zufrieden, sondern ich mache was komplett anderes. Ich mache irgendwas mit Emotionen und Feinfühligkeit und Spiritualität und habe lange Haare und falle irgendwie komplett aus dem Raster und arbeite digital und kein Studium. Hä? Wer zur Hölle bist du? Ich hinterfrage die großen Dinge. Ich sehe Männlichkeit anders. Also so viele Raster, die einfach dann nicht in ein normales Klischee-Gesellschaftsbild passen, war dann schon immer herausfordernd, da Menschen auf mich, also Gleichgesinnte zu finden, aber dann auch darauf einzulassen, Bindungen, die halten. Deshalb ist es tatsächlich bis heute noch einfach, finde ich, eine Herausforderung, bewusste Männerfreundschaften zu finden. Deshalb ist auch der Podcast hier, Nico und David, einfach ein schöner Ausdruck dessen und auch ein Aufruf tatsächlich, dass wir Männer uns wieder mehr verbinden dürfen. Mhm. Für ein Frauenzinder und auch in dieser bewussten Bubble, Spiribubble weiter, also mit Frauenkreisen und Co. Mhm. Zum Teil, da ist auch, wie du, wie ich den gerade ansehe, auch viel Ego dabei. Aber ich finde, bewusste Männerkreise, wo es, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, das letzte Männerseminar, wo ich dann auch gesucht habe, schwierig, echt schwierig, da Gleichgesinnte zu finden, wo es authentisch auf Augenhöhe geht und eben auch nicht da wieder, da wird halt dann nicht mit einem Porsche und einem Haus geprobt, sondern mit der 100. Ayahuasca-Reise, mit dem nächsten Erkenntnis, mit dem besseren Ich und dann quasi so ein Ego-Bashing, bloß halt mit spirituellen Werten. Aber eigentlich vergleichen wir uns immer noch alle in der Höhle und hoffen, wer das größere Mammut gejagt hat. Nur wir nennen halt dann Erleuchtung und Erkenntnis und verkaufen es besser.
Du hast vorhin noch erwähnt, Christian Bischoff, Maxim Mankiewicz. Magst du da mal kurz noch eingehen, wie da dieser berufliche Werdegang noch war, dass du die Teilnehmer so ein bisschen, die Zuhörer so ein bisschen mitnimmst?
Gerne, also nach dieser veganen Blogphase und dem Entdecken dieser ganzen Persönlichkeitstrainer hat mein damaliger bester Freund, der hat in der Chemie gearbeitet und dann Haufen Geld verdient, irgendwie gemerkt, so das ist irgendwie nicht mehr seins.
Lukas hieß er noch.
Genau, Lukas. Und ist dann, hat den Bruch gemacht, weil auch wir auch viel auf Seminaren und Co. waren, und hat gesagt, er geht jetzt zu Christian Bischoff. Unser gemeinsamer Coach ist zu dem Zeitpunkt zu Veit Lindau gegangen, weil er den gleichen Vorschlag hatte. Statt nur eigenes Business geht er zu einem Coach, um bei dem zu lernen.
Ach, der ist dann zu Veit Lindau.
Genau, er wollte zu Veit Lindau, hat dann nicht geklappt, aber hat sich in die Richtung beworben. Ich saß da und dachte, ich finde die Idee geil. Bis jetzt habe ich die Seminare selber bezahlt. Ich habe viel Aufwand betrieben, um dahin zu kommen. Was wäre, wenn ich bei denen arbeite und es quasi for free bekomme? Das war so meine idealistische Welt. Weil ich mit dem veganen Blog, das funktioniert irgendwie nicht und ich will mich irgendwie beruflich was, also mehr machen als nur meinen eigenen Stuff. Und für mich war klar, naja, der nächste Trainer, der dann in der Liste ist, weil Veit Lindau und Christian Bischoff waren ja schon weg, war dann Maxim Mankiewicz. Laptop auf, Computer aufgemacht, geguckt, wo das nächste Seminar ist, Berlin, alles klar, Reise nach hingebucht, wieder eine Unterkunft.
Und diesmal nicht auf der Straße.
Ja, diesmal alles, diesmal das Datum fünfmal gegengecheckt, das mache ich bis heute noch.
Ah, daher kommt es vielleicht auch.
Datum prüfen, ja, ich habe schon öfter Termine falsch gebucht, sehr naiv, das wird schon passen und dann feststellen, es war falsch, naja, man hat ja seine blinden Flecken. Genau, und in der Pause habe ich mich dann angestellt, wie alle, die ihm irgendwie die Dank sagen wollen, habe mich vorhin gestellt und sagen, Maxim, wie kann ich für dich arbeiten? Und er war dann ein bisschen überfordert und hat gemeint, ich soll ihm über Facebook Messenger noch
schreiben. Facebook, die gute alte Facebook-Zeit.
Ja, Facebook Messenger, das hat uns dann begleitet. Das habe ich dann gemacht. Habe ja nur zu dem Zeitpunkt Teilzeit im Fitnessstudio gearbeitet, meinem veganen Blog und dann noch im Supermarkt gearbeitet. Das war ein bisschen fließender Übergang, immer wieder mal da, dann ein paar Stunden da, dann auf selbstständiger Rechnung. So viel finden, was mache ich beruflich, aber nicht viel Geld verdient.
Also immer auf der Suche nach
Mir?
Nach dir, ja. Nach dem Sinn des Lebens.
Ja, bis heute. Genau, und dann hat er gesagt, du kannst als Praktikant arbeiten, aber von zu Hause. Jetzt rückblickend würde ich sagen, war ich, das ist nicht wertend gemeint, aber so habe ich es wahrgenommen, so ein bisschen der Dulli. Es war da zwei Festangestellte und ich habe dann halt so die Aufgaben bekommen, die keiner gemacht hat. Natürlich völlig übermotiviert wollte ich ihm beweisen, dass ich der Richtige bin für diese Stelle des Praktikanten, weil ich halt gehofft hatte, ich bin irgendwie dabei. Als Ausgleich gab es dann Teilnahme an den Seminaren und Online-Kurse. Kleiner Kritikpunkt an der generell in dieser Bubble. Menschen können ihre Miete und ihre Essen nicht mit Wissen bezahlen. Es ist sehr wertvoll, ja, aber Zeit darf auch finanziell entlohnt werden. Für mich damals war es natürlich der Durchbruch. Ich darf die Seminare kostenlos teilnehmen. Ich darf Wissen teilnehmen, habe auch in der Zeit sehr viel gelernt. Dann die Zusage bekommen, dass ich jetzt Praktikant werden kann bei Maxim. Also, ich glaube, 450 Euro Minijob. Den Opel Atom, den ich hatte, dann im Vorausschau schon verkauft, den Fitnesstrainer-Job aufgegeben, gekündigt, mein Mann noch einen Nebenjob oder die auf Rechnung dann, Supermarkt gekündigt und war so bereit, so, ich fange jetzt ein neues Kapitel an. Und gesagt, getan, ging es dann nach Düsseldorf, da haben sie dann wir waren dann zu viert, ein Büro angemietet, da haben wir dann 3 Wochen gearbeitet, Minijob, wir haben aber, weil es der Launch des ersten Online-Seminars von Maxim war, all in, also geringer Selbstwert, große Vision, großer Trainer, führt zu volles Commitment und blinder Liebe, das ist nicht wertend gemeint, aber das ist, was damals war. Und es gab diese Schlüsselszene, dass wir in diesem Büro saßen und wir wussten, die letzte Bahn fährt nachts um 2 Uhr zu unserem Airbnb. Wir sind aber noch nicht fertig zur Arbeit. Wann fährt denn die nächste? Früh um 6. Alles klar, dann arbeiten wir durch. Und dadurch hat sich ganz schnell ein ganz ungesunder Rhythmus eingestellt, wo wir dann bis früh um 6 gearbeitet haben, mit der ersten Bahn, die es gab, schwarz, zur Unterkunft gefahren sind, dort geschlafen haben, dann kurz ins Fitnessstudio, um danach wieder ab mittags bis nachts alles online zu stellen. Verkaufsseiten, noch mehr Online-Marketing, Videoschnitt, das komplette Programm, was Maxim aufgenommen hat, online zum Verkauf anzubieten. Aber es war all in, weil ich wusste, oder gehofft habe, glaube ich eher, dass das so meine Rettung ist. Ich lerne jetzt hier, ich beweise, wie gut ich bin, ich hoffe, Anerkennung zu bekommen, also dieser Wunsch war ganz groß. Und dann gab es diesen Bruch, ich habe zu dem Zeitpunkt auch weiterhin ehrenamtlich gearbeitet, weil ich was zurückgeben wollte mit Kindern, in einem Familienzentrum, 2 Wochen Ferienbetreuung. Und an der 2. Woche, Mittwochnachmittag, wir waren mit den Kindern draußen und die haben draußen irgendwie gespielt, es war schönes Wetter und Maxim ruft mich an, Nicole, hast du kurz Zeit?
Kommt da denn jetzt?
Die anderen 3 haben gleich gerade geschlossen gekündigt. Und auf einmal ist dieses Weltbild, ich hatte eine Wohnung in Düsseldorf, also alles war drauf, wenn dieser Ferienjob vorbei ist oder diese Familienzeitbetreuung, dann ziehe ich nach Düsseldorf, ich hatte eine Wohnung schon zugesagt, wir hatten da ein Büro, ich arbeite da jetzt auf Minijob-Basis, war ein bisschen naiv. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Also da ist wieder alles zusammengebrochen. Und dann seine Frage, willst du für mich weiterarbeiten? Und ich so, keine Ahnung. Long story short, ich habe mich dann entschieden, ich bin jetzt quasi der einzige Arbeitende. Ich gehe da rein, habe mir eine Wohnung in Köln suchen wollen. Zu dem Zeitpunkt war aber in Köln die FIBO, weltgrößte Fitnessmesse. War eine Katastrophe, da eine Unterkunft zu finden, auch eine bezahlbare. Weil ich hatte eigentlich auch mein WG-Zimmer, also meine Unterkunft, bis ich eine Wohnung habe da. Aber nachdem wir in der FIBO, ist der Wohnungsmarkt in Köln eine Katastrophe. Hab dann auf einer Matratze in der Küche geschlafen, ganz wildes Wochenende während der Zeit, aber Vollzeit für Maxim noch gearbeitet. Naja, ich habe dann meine erste eigene Wohnung in Köln gefunden, gesucht und da gab es diesen Schlüsselmoment, viele, dass ich an einem Feiertag, mein Papa hat mich dann, bin dann ausgezogen beim Vater eben in die eigene Wohnung. Es war aber ein Feiertag und ich hatte ja irgendwie nichts. Ich habe die Möbel vom Vormieter übernommen und meine Kleidung. Und Papa, und das war auch ein ganz schöner Moment, hat mir meinen ersten Werkzeugkasten gegeben. Den habe ich heute auch noch, was für mich symbolisch geht, gar nicht um den Werkzeugkasten. So ein schönes Bild war von so ein Papa gibt mir so einen Werkzeugkasten, so hier ist deine Tools fürs Leben, was ich mir wahrscheinlich schon viel länger gewünscht hätte oder ich sehr viel reininterpretiert habe. Genau, war dann mit einer Wohnung, die paar Kleidungsstücke, was ich hatte nicht viel, also Kleidung und ein Laptop und ein bisschen Arbeitssachen. Reingestellt, dann ist er gegangen, dann war ich das erste Mal allein in der Wohnung und abends habe ich festgestellt, ich habe weder eine Bettdecke noch ein Kopfkissen.
Oh Gott.
Weil ich habe, also weißt du, ich war so naiv, keine Ahnung, daheim hatte ich ja immer alles, also das erste Mal ausziehen. Irgendwie keine
Was brauche ich eigentlich dafür?
Ja, keine Checkliste, kein nichts. Und auf dem Bett war aber noch so ein Spannbett-Schutzmatratzenzug. Das habe ich dann als Decke genommen, am nächsten Tag dann bei IKEA einkaufen zu gehen. Was war ja Feiertag. Naja, ab dem Zeitpunkt, dass ich dann meine eigene Wohnung habe, ein Jahr dann festangestellt für Maxim gearbeitet, auch da wieder durch ganz Deutschland gereist, die ganzen Seminare. War raus aus Bayern, muss man auch sagen. Der Rewe hat bis 23.30 Uhr offen.
Offen.
McFit 24-7, alles fußläufig zu erreichen. Das war Highlife. Von vorher im Dorfleben, 8 Uhr ist alles vorbei. Ich kann bis 23:30 einkaufen gehen. Ich
ein
kann
ganz nachts, anderer Lifestyle
auf einmal. Nachts um 2 im McFit sein, wenn niemand da ist, weil ich durch 24-7 gearbeitet habe. Auch da wieder ist ein kritisches Thema, was mein Thema war. Aber in dieser Szene finde ich generell, ich weiß nicht, ob ausgenutzt das richtige Wort ist, aber doch tagtäglich stattfindet, ist geringer Selbstwert, große Suche, große Vision des Trainers. Okay, wenig Bezahlung, viel Arbeit. Schwierig. Habe ich aber auch eingegangen, war auch meine Verantwortung. Viel Online-Marketing lernen dürfen, extrem viel Wissen mitnehmen dürfen. Das erste Mal auf den Folgeseminaren gewesen, die ich mir sonst nie hätte leisten können. Weil ich natürlich
mittendrin.
Genau, mittendrin Check-in gemacht, die fancy Status neben Maxim natürlich gehabt, weil ich fürs Team gearbeitet habe, neben den freiwilligen Zugang zu allem Wissen, zu allen Seminaren, geschnitten, die Online Webseiten online gestellt, E-Mail-Marketing. Ich sage immer, ich habe so, also die ganzen Prozess gemacht. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite einen Fehler gemacht habe, war ich auch der Support. Und es war wie so eine romantische, rosarote Beziehungsbubble, die irgendwann geplatzt ist. Irgendwann festgestellt, dass von dem Wissen, was gelehrt wird, aus meiner Perspektive, und das ist kein Angriff, nicht alles gelebt wird und dass es eine große Diskrepanz gibt. Vor allem, wenn es um Thema Business, Aufbau und Co. geht. Ich habe daheim gearbeitet, alles selber bezahlt, alles selber angeschafft, extrem viel gearbeitet. Mein Bewusstsein für mich, für meinen Wert ist gestiegen und auch der Anspruch an die Arbeit. Und das dann irgendwann recht abrupt beendet, auch aus Trotz sicher, aus Wut, auch aus der Erkenntnis, dass ich mich weit unter meinem Wert verkauft habe. Und hatte dann den ersten Sommer sozusagen für mich keine Facebook-Messenger-Nachrichten, keine am Wochenende arbeiten. Ich habe mein Leben genossen. Mit Allergie, so semi. Aber ich bin dann aufgestanden und dachte so, boah, ich habe heute nichts zu tun. Das war geil. Aber dann war halt irgendwann noch die Frage, naja, wenn ich jetzt nicht arbeite, es wird dann nicht besser. Ich habe ja gekündigt, kein Arbeitslosengeld. Was mache ich jetzt in meinem Leben? Und da schlägt sich der Bogen zu Lukas zurück. Der hat zu dem Zeitpunkt noch bei Christian Bischoff gearbeitet. Der Geschäftsführer hat natürlich Wind bekommen, dass ich bei Maxim nicht mehr bin. Dann Vorstellungsgespräch dort bekommen. Auch da, es fällt mir erst rückblickend auf, ich wurde dann zum Vorstellungsgespräch heimlich in den Konferenzraum reingeführt, während alle in der Küche, an der ich vorbei bin, quasi irgendwas gefeiert haben, damit das Marketingteam nicht merkt, dass ich eingestellt werden könnte. Also das wäre rückblickend schon eine Big Red Flag. Ich natürlich gehofft, größeres Firma, größerer Unternehmer, bessere Arbeitsbedingungen. Naja, mein Selbstwertthema habe ich ja mitgenommen, mich selber habe ich ja mitgenommen, auch da mich wieder unter Wert verkauft.
Also das es spielt sich so immer.
Ja. Man nimmt seine Themen
ein Loop
mit.
In deinem Leben.
Das Wissen allein reicht nicht. Upgrade, alles größer, alles mehr fancy. Es war wie ein Konzert und du mittendrin in der Kamera und musst irgendwas aufnehmen. So, shit.
Ist das jetzt wirklich wahr?
War Highlife-Zeit. Im Marketing arbeitest du halt vor dem Seminar, während dem Seminar und nach dem Seminar. Ist schwierig, wenn das Seminar um 6 Uhr anfängt, um 23 Uhr endet.
Also auch da wieder 24-7 gearbeitet.
Die Seminare waren Ausnahmezustand.
Wie ist da zu dieser Zeit deine Ernährung gewesen und dein Sport? Also konntest du das alles so mit einbinden oder ist es dann eher so ein bisschen runtergefallen?
Also in Köln war ich ja Single und habe in meiner Wohnung gelebt. Das heißt, wenn ich fertig im Arbeiten war, war Sport für mich Belohnung. Ich konnte bis nachts um 23:30 im Rewe einkaufen. Das heißt, es war so, es gab Arbeiten, Sport und Ernährung. Also auch damals schon wie in der Bundesfreiwilligendienstzeit, bloß hatte ich jetzt einen anderen Job, mehr gearbeitet, ein bisschen mehr verdient, eigene Wohnung. Aber das hat mich schon immer wieder begleitet. Es war mein Zugang, es war meine Belohnung, es war mein Anker, es war mein Zurück in den Körper kommen. Das hat sich dann bei Christian Bischoff fortgesetzt, habe ich noch mehr gearbeitet, also auch länger im Büro gewesen. Die Ernährung auf den Seminaren war eine Katastrophe. Das fand ich bis heute schade. Sie hatten ein Catering, muss ich leider sagen, war scheiße. Also ich habe dann sehr schnell nach dem ersten Seminar angefangen, mich mit unglaublich viel Snacks, Riegel und Maiswaffeln und Energy Balls selber zu versorgen und auch da wieder anfangen vorzukochen.
Die Riegel, die ziehen bis heute eher.
Ich liebe Snacks. Ja. Falls jemand Sponsoring für Snacks, Nico und David, der Podcast, wir hätten da noch ein bisschen Platz, war ich jedes zweite, dritte Wochen unterwegs. Auf allen Folgeseminaren von 2 Tage, 5 Tage, 7 Tage in Tirol beim Premium-Seminar, alles gefilmt, Aufbau, Social-Media-Marketing, all in, was nur geht.
Also bist du auch richtig rumgekommen. So.
Ja, war eine Highlife-Zeit, das halbe Jahr. Auch da wieder so diese Romantik-Hochphase, bis es eben mit der Pandemie zum Bruch kam. Live-Seminar-Anbieter lebt von Live-Seminaren. Wir wissen alle, dann ging nichts mehr. Plötzlich wurde 2/3 der Firma gekündigt, alles runtergefahren. Und es gab dann einen Moment, nach der Kündigung am Donnerstag, waren wir Freitag im Büro, mein ganzer Körper war Shutdown. Also es ging nichts mehr. Das Büro war plötzlich leer, die Energie war weg und es war so, was mache ich hier? Und da ging nichts mehr. Da ist mein Körper dann runtergefahren. Habe ich da erstmal krank gemeldet, 2 Wochen. War dann insgesamt ein halbes Jahr lang krankgeschrieben mit Therapeutin, Corona-Lockdown in Frankfurt, mit einem damaligen Partner in einer 50 Quadratmeter Wohnung, also wie bei Sims, wo sie die Glocke auf das Dorf stellen. So habe ich mich gefühlt. Du durftest ab 10 Uhr nur noch mit dem Hund raus. Ganz wilde Zeit. Aber ich habe auch nicht gearbeitet oder vorher in Kurzarbeiten dann nicht mehr gearbeitet, weil ich krankgeschrieben war. Dann immer raus aus Frankfurt zur Therapeutin, da in der Spitze bis zu 4 Stunden gewesen.
Also auch da in deinem Leben hast du immer jemanden an deiner Seite gehabt, der dich unterstützt.
Genau, es war dann ehrlich gesagt nach dieser Hoch- und Intensivphase an Seminaren und Persönlichkeitsentwicklung mal professionelle Therapie, über die Krankenkasse abgerechnet, nicht mehr selber bezahlen. War spannend, weil auch sie sehr tief gearbeitet, auch glaube medial würde ich jetzt rückblickend sagen, gearbeitet hat, die mich begleitet hat, viele Themen gespiegelt hat, sehr tief nochmal anders auf die Kindheit eingegangen ist, auf unsere Paardynamik, auf andere Wunden, die ich natürlich vorher vielleicht ein bisschen umschifft habe, weil in der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mich natürlich viel mit Vision, mit Werten, mit Themen, die lichtvoll sind. Man schaut auch innere Kindheit an, Arbeitsthemen an, aber ganz ehrlich, das ist auch viel in der Komfortzone pampern, es ist viel nur das mitnehmen, was einem gefällt und es ist viel auch Status und Prestige und ich war da und ich gehöre dazu und ich mache Bilder mit den Speakern. Eine Therapeutin war dann so, ich stelle mal die unangenehmen Fragen, war sehr hilfreich, bin ich dankbar. Und nach dieser Zeit, nach einem halben Jahr, war ich dann gemerkt, okay, die Welt atmet wieder ein bisschen auf, ich dachte wortwörtlich wieder vor die Tür, was mache ich denn jetzt? Ich kannte natürlich verschiedene Trainer und Speaker und es war metaphorisch, hätte ich jetzt einen Schritt zur Seite machen können, zu einem anderen Trainer, zu einem anderen Coach, das gleiche, was ich bei Maxim und Christian gemacht habe. Aber ich dachte so, nee, ich habe keinen Bock, mich wieder für jemand anders aufzuopfern, was natürlich meine Entscheidung war, und für jemand anders Marketing zu machen. Ich will mein eigenes Thema machen, also mein eigenes Ding machen. Ich weiß zu viel. Hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wirklich mache, auch mit diesem Podcast. Ne? Man macht ja seine Schritte. Aber durch ein Seminar, ich war auch weiterhin auf allen Vorträgen und so, habe ich meinen langjährigen Businesspartner Lars kennengelernt, der mich dann gefragt hat, Nikolai, du hast doch Videos geschnitten. Kannst du für mich Werbeanzeigen schneiden? Ich, krankgeschrieben, Frankfurt, Lockdown, nichts zu tun. Klar, mache ich. Und da kam der Stein ins Rollen, dann meine Selbstständigkeit wieder aufzunehmen. Die mit dem Schritt zu Maxim und Blog habe ich alles aufgegeben, weil ich mich nur auf diesen Job ein bisschen verloren habe. Dann ging es wieder zurück, okay, jetzt Business, ich weiß mehr, ich kann höhere Preise verlangen. Naja, mein Selbstwertthema habe ich mitgenommen und am Anfang viel zu wenig verlangt, weil irgendwie Steuer und Co. ist doch ziemlich teuer hier in Deutschland. Und habe dann mit der Zeit in Frankfurt nach dieser Intensivphase an Persönlichkeitsentwicklungstrainerarbeiten dann mein eigenes Business gemacht, viel Werbeanzeigen geschnitten. Ja, und habe dann quasi mein eigenes Business wieder gestartet. Natürlich auch da die große Frage, was bin ich wert, was verlange ich, was man halt Business so alles mitnimmt. Die Selbstwertthemen, was bin ich mir wert, wurde dann anders gespiegelt, weil jetzt lag es in meiner Hand und ich konnte es nicht als Verantwortung abschieben, von wegen ich werde zu wenig bezahlt, was auch vorher mein Thema war.
Also auch, na, weil du das schon oft auch sagst, Geld oder Wert hat schon auch immer, seitdem du klein bist, eine große Rolle, ne? Also auch.
Voll bis heute, also Spannungsfeld bei den Eltern, genau. Die Suche nach mir selber, was bin ich mir wert, was erlaube ich mir wert zu sein.
Es wird Zeit, es aufzulösen.
Ja, das ist ein Thema, auch den Podcast hier das zu teilen, tatsächlich mein Wissen zu teilen, auch da immer dieses nicht genug sein, diese Angst, mich zu zeigen, die Angst vor der eigenen Größe, das begleitet mich bis heute. Also das ist nicht so, nur weil ich mich damit viel beschäftigt und viel Wissen angesammelt habe und in dieser Branche gearbeitet habe, dass das plötzlich weg ist. Nee, ehrlich gesagt wird es eher von mehr Menschen auch ausgenutzt. Oder ich habe es ausnutzen lassen. Das sind immer 2 Parteien, das ist jetzt nicht irgendwie ein Bashing gegen jemanden. Genau, und dann habe ich mich in dieser Frankfurt-Zeit dann eben selbstständig gemacht, in der Zeit im Bio-Supermarkt wieder gearbeitet, aber diesmal im Dance, also auch dann Level-Upgrade zum normalen, konventionellen, zu einer bewussteren Umfeld, mehr Ruhe, und hatte da wieder eine gleiche Symbiose von Sport, meinem Baby, dem Business, diesmal ein Level-Up, eine bessere Dienstleistung, auch bezahlbar, also bessere Kunden, im Sinne von, dass einfach mehr Cashflow da war, klarere Dienstleistung und Angebot. Und halt einen Nebenjob. Also diese Dreierkonstellation war dann für mich immer so, okay, das eine bezahlt meine Fixkosten, das andere ist so mein Traum, meine Vision, wo ich hingehe, und Sport und Persönlichkeitsentwicklung so die Basis, die mich halt nährt.
Ja, danke erstmal hier für diesen ersten Teil. Und ich würde sagen, wir schalten eine kleine Werbepause ein, gehen was trinken und schalten kurz ab, verschnaufen eine Runde und dann sehen wir uns in Teil 2 wieder.
Ein weiterer Moment in dieser Folge, produziert und gesponsert von Soulful Media. Für Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben und deren Mission, deren Produkt, deren Idee auf dieser Welt etwas Positives beeinflussen möchte. Wenn du dazu gehörst,
lass uns super gerne zusammenarbeiten. Und falls nicht, auch cool. Zurück in die Podcast-Folge und das kontrollierte Chaos, in dem diese entstanden ist.
Mein Schatz Nikolai, wir haben ja vorhin schon oder im ersten Teil darüber gesprochen, wie deine Anfangszeit, also dein Kindesalter bis zu 6 Jahren so ungefähr war, dann danach, wie deine Zeit war, als du Fasching durchlebt hast, wie du für verschiedene Personal Brands gearbeitet hast, wie du dir Coachings oder Coaches an die Seite geholt hast, wie du auch immer mal wieder so im Leben auf dich alleine gestellt warst und gleichzeitig auch an verschiedenen Orten gelebt hast, dich so ein bisschen ausgetestet hast. Grüße an unsere Katze, die raus möchte. Du hast dich ausprobiert, wohin möchtest du, über Arbeiten im Rettungsdienst, über Videos drehen bei Personal Brands, Fitnessökonomie, Sport, dein Lifestyle so für dich finden, die Ernährung, Buch geschrieben, Ernährungsbuch, da deinen Blog gehabt. Und ich glaube, jetzt ist es ganz gut einzusteigen, wann sich bei dir der erste Gedanke gemeldet hat, der dir gesagt hat, hey, ich möchte jetzt gerade mit meiner eigenen Geschichte rausgehen. Wann war so dieser Moment? Und fühlst du, dass es jetzt an der Zeit ist, dich so endlich wirklich, wirklich zu zeigen?
Die letzte Frage sagst du mit einem Grinsen, weil du mir das natürlich schon lange mitgibst. Und der erste Impuls, also ich glaube ganz, ich will nicht sagen unbewusst, aber unreflektiert war er damals schon nach der Schule so der Impuls, so ich will meinen Weg gehen, mein Wissen teilen und so als Anfangs-Veganer natürlich gedacht, die Weisheit im Löffel gegessen zu haben. Die vegane Weisheit habe ich natürlich nicht. Ja, über die Zeit bei den Personal Brands und auch am Anfang der Selbstständigkeit war es ein sehr großes tatsächlich Lernfeld, einfach durch viel Wiederholung, viel Umsetzung, einen sehr hohen Lernkurve auch auf ein festes Fundament zu stellen und das zu festigen und einfach da ja einfach viel Zeit zu investieren, um einfach in der Kompetenz des Videoschneidens und das, was ich dann in der Selbstständigkeit bis heute mache, besser zu werden, als wirklich so ein Learning by Doing and by Failure, wie es im Englischen so schon heißt. Ich würde sagen, als ich das erste Mal dann so alleine in Würzburg gelebt habe, in meiner eigenen, also wieder in einer eigenen Wohnung, mir derzeit das erste Mal so richtig ein eigenes Zuhause geschenkt habe, da kam so der Wunsch auf, dass nur dieses für andere Arbeiten und so hinter den Kulissen, dass es wie nicht reicht, dass da wie so eine neue Entwicklungsstufe wartet und dass da mehr gezeigt werden darf.
Also in Würzburg war dann praktisch auch so deine erste Wohnung, wo du wirklich ganz alleine für dich warst, weil in Köln hattest du ja zwar auch deine Wohnung, aber du bist ja dann irgendwann, wo Lukas dazugekommen ist, wo ihr dann da zu zweit wart, da in Würzburg hattest du ja dann deine erste eigene Wohnung, wo du dich praktisch auch eingelebt hast und deine Wohnung so eingerichtet hattest, wie du wolltest, dein kleines Büro in deiner Einzimmerwohnung hattest. Genau, erzähl doch da kurz nochmal, wie das für dich war.
Ja, also in Köln hatte ich schon meine erste eigene Wohnung, ganz, ganz alleine. Das war aber, ich war da so ein bisschen wie zu Gast. Also ich habe da zwar gewohnt, aber ich habe mir nicht die Erlaubnis gegeben, so zu Hause, mir so ein Zuhause zu schenken. Ich habe dann einen Monat später eine Wohnung gefunden, über Kleinanzeigen. Und habe mir da die ersten 2 Wochen die Erlaubnis gegeben, eigentlich alles in der Wohnung zu renovieren. War ein älteres Haus und ich habe Türen stundenlang, acht Stunden lang die Tür abgeschliffen, bis auf die eine Decke, das ist meine Einzimmerwohnung, alle Wände gestrichen, im Bad alles gestrichen, klar, den Boden nicht neu gemacht, in der Küche alles neu gemacht, lasiert, irgendwelche Elefantenlasur, damit da wieder Wasser abfließt. Also mir selber, und das war mir von Anfang an aber bewusst, dass es gar nicht so sehr um die Wohnung geht und was ich da mache, sondern dass die ersten 2 Wochen wie auf einer Baustelle leben, in dieser kleinen Wohnung, Türen ausgehängt und dann alles mit Folie abgeklebt, dass das der äußere Prozess ist, für diese innere Arbeit mir selber ein Zuhause zu schenken, ne? Und dafür zu sorgen, dass ich mich zu Hause fühle. Und das war quasi mein äußeres Spiegelbild, die Arbeit im Außen, die aber gleichzeitig in mir das ausgelöst hat. Und ich glaube, mit dieser Verwurzelung auch wieder in der Heimat, zu der Frage vorher kam dann mehr und mehr der Wunsch, okay, jetzt habe ich so viel ausprobiert, so viel lernen dürfen, so viel Erfahrung sammeln dürfen, Schmerz erfahren dürfen, Stress durch die ganzen Welten der Emotionen zu gehen. Jetzt ist es dran, für mich rauszugehen.
Und mit der Zeit warst du ja sicherlich auch Single gewesen. Erzähl doch dann, wenn du magst, gerne mal dazu, wie hast du dich ausgelebt, beziehungsweise warst du auf der Suche nach einer Partnerin? Hast du dich gedatet? Vielleicht nochmal auch dazu, weil du hast ja vorher von Partnerinnen gesprochen. Wie war das dann nach der Trennung für dich, auch in deiner ersten eigenen Wohnung?
Die ersten Wochen war natürlich erstmal ankommen und zu Hause schenken. Und dann hatte ich mein bis dahin teuerstes und intensivstes Coaching gebucht. Und das war quasi eigentlich so die erste Partnerschaft, die ich während der Zeit in Würzburg hatte. Das war ein 6-Monats-Coaching für einen 5-stelligen Betrag. Und da gab es wieder eigentlich diese Konstellation. Es gab meine Selbstständigkeit dann, Sport und das Coaching. Also wie im ersten Teil erwähnt, ich habe immer so eine Dreierkonstellation, wo ich mich darauf fokussiere, wenn ich das jetzt hier so teile, wo mir kommt. Und das war dann wirklich 6 Monate ganz tief eintauchen. Einmal die Woche Coaching, die Inhalte umsetzen, viel Reflexion, viel Aufgaben, währenddessen arbeiten, Business und halt immer Sport machen. Und das war so die Anfangszeit, dann wieder in der Heimat wirklich ganz tief mit mir beschäftigen, mit vielen Impulsen, mit viel Wissen, das sehr oft wiederholen und eigentlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Commitment, das auch durch das Geld bestärkt, mir dann einfach geschenkt hat. Und das war dann so das erste Halbjahr wirklich die Beziehung quasi einfach zu mir und mit mir.
Konntest du auch die ganzen Sachen, die du während deinen Coaches oder mit den Coachings gelernt hast, so wirklich integrieren in deinem Leben?
Ich würde fast spontan sagen, das sind wir immer noch dabei, also sind wir ständig dabei. Das hat in der Zeit schon sehr geholfen, wirklich diesen wöchentlichen Rhythmus haben, ein 1:1 Coaching, Check-in, wo stehst du, was läuft gerade konkret bei dir, also kein Buch, kein Masterplan-Sheet, wo ich durchlaufe, sondern wirklich immer ein Coach, der mir die Fragen stellt, die man sich vielleicht selber stellt, aber nicht ehrlich beantwortet und immer sehr individuell die nächsten Schritte und quasi nannt es wie Level durchgearbeitet hat, viel Breathwork auch in der Zeit entdeckt und dadurch war das schon ein sehr fokussiertes, okay, das ist jetzt mein Entwicklungsprojekt. Und auf mir und auf dieser Entwicklung liegt mein ganzer Fokus. Und da gibt es nicht viel anderes. Ich habe es genossen, zu einer Stadt zu leben und Sport zu machen, aber da gab es nicht viel anderes Leben außer diese 3 Säulen. Und es war sehr, sehr gut, dass es auch keine andere Ablenkung gab, weil so konnte ich da sehr tief eintauchen, das Wissen mitnehmen und einfach ein extrem großes Commitment durchhalten über die 6 Monate.
Das heißt, du hast dich dann erstmal auf dich fokussiert, Selbstliebe, Integration, das alles
genau,
mit einfließen lassen.
Genau, Atemarbeit, Atemreisen, all das.
Und dann, wie ist es weitergegangen?
Ja, nach dieser intensiven Zeit war ich dann auch das erste Mal auf Zypern. Da war das Abschlussretreat. Da können wir auch ein paar Bilder einblenden mit zu zweit mit Nico, Breathwork, mit Tanja und Julian. Auch deren erstes Retreat war einfach eine tolle Zeit nach diesem sehr intensiven Commitment. Mal quasi raus aus Deutschland auf eine Insel, Sonnenschein, natürlich sofort einen Sonnenbrand bekommen, keine Frage. Vor viel zu wenig an der Sonne gewesen. Aber es war wie so eine Belohnung nach dieser intensiven Zeit, diesem tiefen Eintauchen, diesem langen Energiehalten. Und da kam dann schon der Wunsch auch wieder nach einer Partnerschaft, einfach weil mir einmal die Verbindung mich sehr nährt, weil ich sehr viel in Partnerschaften über mich lernen durfte. Also ich sage immer, am Ende der Persönlichkeitsentwicklung kam durch die Partnerschaften dann die Spiritualität in mein Leben. Und da war schon dann dieser Wunsch, einfach wieder diese Verbindung, dieses Wachstum, das gegenseitig sich erkennen, im anderen erkennen, was wir bis heute ja machen. Genau, natürlich gibt es dann neben rausgehen und in Würzburg die Abende erleben und irgendwie durch die Stadt gehen, auch die ganzen Dating-Apps, was uns ja dann tatsächlich auch zu dir und zu uns geführt hat, weil ich sagen muss, als Mann auf Dating-Apps.
Also Leute, by the way, über Tinder kann man sich kennenlernen.
Genau.
Auch ich hätte das nie gedacht, aber ja, so sitzen wir hier.
Ja, ich finde als Dating-Apps, also in dieser spirituellen Bubble ist es eigentlich effizienter, man geht auf, keine Ahnung, Mantra-Abende, Yoga, diese ganzen spirituellen Veranstaltungen, weil da ist das Verhältnis wenig Männer, viel Frauen und diesen ganzen Dating-Apps ist sehr viel Männer zu wenig Frauen, die dann sehr viel Auswahl hatten. Aber ja, wir haben uns dennoch über Tinder dann gematcht, am 29.07., einen Tag nach meinem Geburtstag.
Und ich fand es auch ganz schön, nochmal die Story zu hören, denn du hattest ja ein Jahr vorher auf Zypern deinem zukünftigen Ich einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief ging es ja auch darum, dass du gern jemanden kennenlernen möchtest oder jemanden kennengelernt hast. Und tatsächlich ist das ja dann eingetreten. Wollen wir dazu ein bisschen kurz eingehen auf unsere...
Ja, gerne. Es war ein intensives erstes halbes Jahr.
Wir haben ja.
Über Tinder und dann, ich glaube, WhatsApp sind wir schon gewechselt. Eigentlich im
Schreiben. Du wolltest nur schreiben. Und wolltest dich ganz geheimnisvoll machen, wolltest nicht mal deine Stimme zeigen. Und ich habe mir dann irgendwelche Instagram-Videos angeschaut, wie denn deine Stimme klingt, damit ich dich wenigstens mal hören kann. Danke da an Tanja und Julian, dass die da dich aufgenommen haben und es gepostet haben.
Ja, Sprachnachrichten und ich sind nicht so der Fan, ich den Text weiter effizienter, aber das ist ein anderes Thema. Genau, hatten, glaube ich, recht schnell geklärt von uns beiden das Commitment einfach, okay, wohin soll es im Leben gehen? Das ist jetzt keine, wir toben uns aus, kurzfristige Spaß-Tinder-Beziehung, keine Wertung, aber das war uns beiden recht schnell klar, dass das nicht dran ist, sondern die Ausrichtung auf Zukunft, Familie, Lebensvision, Werte, berufliche Dinge. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo wir festgestellt haben, dass wir beide im Rettungsdienst gearbeitet haben. Das war so die letzte Deckungsgleichheit. Ich denke, okay, das sind zu viele Parallelen.
Ja, wie kann das sein?
Genau, dann auch beim ersten Retreat, muss man noch zusagen, habe ich am letzten Tag saßen wir mit Elias und Eva, als sie noch zusammen waren, von Sujana. So eine Hochzeitsvilla war das. Breathwork vorher gemacht, 5 Tage lang und dann mit dem ersten Mal zeremoniellen Kakao. Und ich schaue aufs Meer und denke mir, ich bin kurz im Himmel angekommen. Weil das war so ein Moment, wo wirklich das Alltagsleben war ganz weit weg. Es war ganz viel nochmal eintauchen, Atemarbeiten, Selbstbegegnungen, eine sehr entspannte, intensive, aber auch einfach sehr luxuriöse Zeit. Also im Sinne von wenig Stress, viel Natur, viel Ruhe. Pool immer noch dabei, also ein Pool dabei gehabt. Und dann ist mit zeremoniellen Kakao da sitzen. Ich habe früher immer diese 300 Gramm Milka-Tafel-Schokoladen inhaliert und Schokolade liebe ich bis heute. Und das erste Mal zu wissen, das ist quasi mein Bedürfnis nach Schokolade in gesund, nachhaltig, nährstoffreich und lecker. Wow. Genau, und das schlägt uns jetzt auch dann zu uns, wo wir beide auch festgestellt haben, dass wir eben die Verbindung beide zu zeremoniellen Kakao haben, was uns ja auch bis heute begleiten, auch in jeder Folge dieses Podcasts begleitet. Und das war dann, glaube ich, so der einer von vielen Dominosteinen, wo ich dachte so, das ist schon besonders.
Genau, das stimmt. Ja, ich hatte da gerade angefangen, so Kakao kennenzulernen. Was macht denn überhaupt Kakao mit einem, mit dem Körper? Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt angefangen, so mit Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung, war da ja schon so ein paar Jahre mit drin irgendwie. Und auf einmal lerne ich jetzt gerade einen Mann kennen, der eine Kakaotasse auf seinem Bild in der Hand hält. Das war schon sehr verrückt, wo ich mir dachte, okay, ich habe dann Tinder zum 100. Mal gefühlt eine Chance gegeben und ja, it's a match.
Bing. It's me, Mario. Nein, Nikolai.
Ja, genau. Und so hat es dann auch gar nicht lange gedauert, bis wir uns getroffen hatten. Das war auch witzig, weil ich durfte von Freunden noch ein Zelt nach Würzburg fahren. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was soll ich in Würzburg? Ich habe keine Lust, diese Zelte nach Würzburg zu fahren. Aber ich habe es ja meinen Freunden versprochen, sie konnten das leider nicht machen. Und wie es der Zufall dann so wollte, der Sommer kam, wir haben unser Date geplant und ich habe die Zelte erstmal nach Neubrunn gefahren. Und dann haben wir uns dann im Café getroffen. Und du wolltest ja mit mir in ein Café gehen, was auch zeremoniellen Kakao hatte. Du dachtest zumindest, das war zeremonieller Kakao.
Ja, weil wir waren an einem, es muss Freitag, Samstag,
Freitag,
Sonntag.
Ja, Freitag.
Freitag, Samstag, wo wir uns getroffen haben, war, glaube ich, Donnerstag.
Mittwoch.
Genau, also in dem Café waren wir Freitag, Samstag, Sonntag. Und das erwähne ich deswegen, weil in Würzburg gab es ein Café, das Montag bis Donnerstag das eine Café war und Freitag, Samstag, Sonntag ein anderes. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Und ich dachte, ich habe in Würzburg ein Café gefunden mit zeremoniellen Kakao. Wir beide lieben das, da gehen wir dann hin. Und dann bei unserem ersten Treffen gehen wir da hin. Und ich habe mir die Karte angeschaut und dachte so, hey, ich bin noch im gleichen Restaurant, am gleichen Tisch. Jetzt gibt's eine andere Karte, bis ich dann realisiert habe, auf die Idee wäre ich niemals gekommen, dass da zwei Cafés sich abwechseln. Das war ganz komisch, deshalb gab's da keinen Kakao. Oder nur so, halt diesen
Billigpulver, Zuckermüll. Ja. Naja, wir sind dann nochmal woanders hingegangen. Und ja, so sitzen wir hier fast 3 Jahre später. Die wilde Reise hat begonnen. Ich habe ja dann auch dir ziemlich schnell gesagt, dass ich mich für ein Retreat angemeldet hatte. Hab dich dazu eingeladen, ob du bereit dazu bist, mit mir nach Salzburg zu fahren auf eine Ayahuasca-Zeremonie. Ich dachte mir auch, wow, ich bin schnell, wir sind schnell. Aber ja, ich glaube, die Pflanze hat uns nochmal dazu gebracht oder uns gezeigt, ob wir wirklich zusammengehören, zusammenpassen. Wie war so für dich im Rückblick auf die Retreats, die du gemacht hast oder auch die Coachings besucht hast? Was ist der Unterschied dazu gewesen zur Ayahuasca-Zeremonie und zu diesen anderen?
Mir kamen gerade 2 Punkte. Zum einen wurde es immer tiefer, weil ich mir mehr Tiefe erlaubt habe und mir tiefer begegnet bin. Also es ist nicht so, dass ein Coaching-Tool im Außen das bestimmt. Ich glaube, das ist sehr selbstbestimmt im Positiven, also dass wir da selber sehr entscheiden und bewusst idealerweise wählen können, wie tief wir gehen. und zum anderen, was wir vorhin erwähnt hatten, immer unkontrollierter, während die ersten Gespräche damals mit 18, 19 bis zur Ayahuasca-Reise natürlich ich mir mehr tief erlaubt habe und die Fragen besser wurden und tiefer und ich mir mehr Antworten erlaubt habe, ist Ayahuasca dann so die Spitze gewesen, wo es nicht mehr möglich ist zu kontrollieren, sondern
Ist ja auch schon lange ein Thema gewesen in deinem Leben, etwas zu kontrollieren.
Ja, sondern Hingabe. Ich würde gar nicht sagen erlauben, sondern es ist die Einladung dazu.
Und man wird ja auch gezwungenermaßen.
Ja, ich finde, mit der Zeit, jetzt, wenn du sagst, rückblicken, ist auch schon so ein Tanz zwischen, was gebe ich mit rein, wie bereite ich mich vor, was ist meine Intention zum Teil, aber wie bin ich auch vor Ort einfach da. Und das ist immer so eine Einladung. Ich finde, man kann auch weiterhin mit der Pflanze, auch Pflanzenmedizin, viel im Widerstand sein, auch in der Kontrolle tatsächlich. Aber ich finde, es ist eine.
Also fürs erste Mal ist es ja schon so dieses, ich gebe mich hin, ich weiß nicht, was passiert, ich weiß nicht, was angeguckt werden will. Also kann ich nicht mehr, als mich hinzugeben.
In der Theorie. Dann als Gegenspieler kommt natürlich, das war bei meinen ersten beiden Reisen so, viel Angst, viel Unsicherheit, auch ganz neue Welten. Und das ist gar nicht wertend gemeint. Ich finde dieses Bild der Genie, der aus der Flasche kommt, sehr passend dazu. Und das ist bei der Persönlichkeitsentwicklung ging es mir damals schon so, als auch mit diesen spirituellen Themen sich zu beschäftigen. Immer wie so eine neue Welt, die ich vorher nicht kannte und deshalb fehlte sie auch nicht. Aber danach kannte ich sie und dann war sie nicht mehr wegzudenken. Mhm. Wie so in einem Computerspiel einen neuen Raum öffnen. Ich wusste nicht, dass er da ist. Als er da ist, dachte ich, ah ja, jetzt gibt's diesen Raum. Und das ist mit Pflanzenmedizin, finde ich, sehr ähnlich. War unglaublich anstrengend, hat mich in den ersten beiden Zeremonien komplett zerlegt, zerschossen, ins Nirvana gehoben. Ich habe also nach der ersten Zeremonie, glaube ich, so eine Woche gebraucht, um wieder sozialfähig zu sein, einen Monat, um grob mal wieder lebensfähig im Sinne von, okay, ich kann damit weitergehen. War schon ultra intensiv, mega anstrengend, körperlich, aber auch dann vor allem mental, seelisch im Nachgang. Du hast es ja auf der anderen Seite, wir saßen uns gegenüber, alles mehr miterlebt als ich teilweise. Tiefste Angst, Schmerz, also ich glaube, viele Schalen, die ich vorbereitet habe zu öffnen, wirklich in dem Moment komplett losgelassen und einfach sagen, so, nehme ich und Attacke sozusagen oder trag mich hinfort durch alle Welten und das war krass. Und das war ja nach, muss man sagen, ich glaube, wir waren
drei Monate.
Genau, 3 Monate. Ich war zwischendurch noch 2 Wochen auf Zypern, habe da so Vacation gemacht. Also es war recht sehr früh, und das hast du vorhin gesagt, unsere Beziehung, und war schon auch da nochmal eine ganz andere, ja auch schon eine Herausforderung, würde ich sagen, mich selber in solchen Räumen zu erleben, die ich nicht zuordnen und greifen konnte, die einfach lange Zeit brauchen, um die zu verstehen und zu akzeptieren und zu integrieren, dann mit dir neu in meinem Leben. Und es gab ja diese, wir haben in so einem Gruppenzimmer geschlafen, Hochbetten, so eine 80 Zentimeter Matratze, sah aus wie beim Skilager, wo man sich erinnert. In so einem Ski-Jugendtreff-Gruppenzimmer und lag weit auf dieser 80 Zentimeter Matratze und mein ganzer Körper, dieser ganze Schock und Trauma, wie bei Hunden einfach durch Zittern, durch Schütteln zu verarbeiten, aus dem System zu bringen, was sich da alles gelöst hat. Und dann lag ich da und dachte mir so, okay, es gibt jetzt keine andere Option, als mich hinzugeben und loszulassen, weil ich nicht die Kraft und Kapazität habe, irgendwas aufrechtzuerhalten.
Das habe ich ja dann ganz gut gemacht, er konnte sich ja ganz gut halten.
Ja, danke dafür.
Danke, dass du dich da so hingegeben hast. Also eigentlich haben wir uns direkt nackt gemacht mit allem, was da war und konnten uns dabei ganz gut halten und tragen. Und
ja, rückblickend würde ich sagen, war es so der Stresstest, einer von vielen, aber in einer spirituellen Variante. Ja. Passt das oder passt das nicht? Weil man dann sehr, finde ich, sehr schnell, sehr, sehr ehrlich, weg von diesem ganzen weltlichen Kopffilter-Muster gedöhnt, sondern sehr, wie du sagst, seelisch nackt und ehrlich sie begegnen, okay, matcht das, wollen wir uns auf der Ebene begeben, ja, nein. Und dann kann man das, finde ich, hochholen aus dieser Tiefe in den Alltag, wo auch das erste halbe Jahr viel Chaos und Herausforderung war. Aber das war dann so die Basis, die wir, finde ich, geschaffen haben, um dann im Weltlichen, in der Integration, im Alltag mit Beruf, mit Wohnungen und den ganzen weltlichen Dingen, die auch wichtig sind, dann zu merken, okay, und jetzt, was heißt es denn day-to-day, jeden Tag miteinander, mit den Herausforderungen, Fragen, die man noch.
Und wie ist es so für dich, jetzt in deiner neuen Version mit einer Frau, also mit mir, zusammenzuleben?
Ich würde fast sagen, für dich ist es herausfordernder. Also für mich war es ja nicht neu, mit einer Frau zusammenzuleben, weder allein noch zusammenzuleben. Ich hatte die verschiedenen Kapitel, durfte ich schon erfahren. Für dich war es ja das erste Mal, mit einem Mann zusammenzuleben. Und gleichzeitig ist es natürlich immer neu.
Zusammen also, zu wohnen, ja.
Ja, zusammen, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann wie so ein Blaupause hat, okay, so funktioniert es, das ist die Aufteilung, sondern es ist ja dann im Alltag, zeigt sich an den kleinen Dingen. Es ist ja dann nicht das, okay, wir entscheiden uns, das große Ziehen zusammen, sondern es sind ja dann die alltäglichen Dinge, die immer anfallen, auf die man vielleicht auch nicht so Lust hat. Wie geht man damit um? Wie gestaltet man das? Was sind die Ansprüche? Was die Kommunikation? Was sind noch Trigger, die dann an der Oberfläche in Anführungszeichen die tieferen Dynamiken zeigen?
Diese Folge und dieser Podcast wird weiterhin produziert und heute gesponsert von Soulful Media. Ja genau, die Firma, die Content mit Tiefgang macht. Der Mensch dahinter, der sich zur Mission gemacht hat, nicht nur seichtes Geschwafel in Social Media reinzukippen, sondern Menschen, Unternehmen zu unterstützen, die wirklich etwas zu sagen haben. So wie dieser Podcast die Mission hat, dich zurück zu dir zu führen, freue ich mich von dir zu hören, wenn du die Mission hast, Menschen zu bewegen, Menschen zu berühren mit dem, was du machst. Und damit zurück zu dem Podcast und der aktuellen Folge, die für manche vielleicht ein wenig zu ehrlich für dieses Internet ist.
Und ja, stimmt, weil man darf ja trotz all dem, trotz der ganzen Entwicklung nicht vergessen, dass es halt auch einfach noch dieses Leben gibt außerhalb der, ich nenne es mal Spiri-Bubble oder auch der Persönlichkeitsentwicklung und wir einfach auch noch Menschen sind und leben dürfen. Ja, also natürlich ist es schön, sich weiterzuentwickeln, aber gerade das Ganze, was wir erlebt haben, auch zu integrieren und zu sagen, hey, okay, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen langsamer und gehen mal auf normale Dates, gehen mal irgendwie ins Kino oder gehen einen Kaffee trinken oder keine Ahnung. Es muss ja nicht immer irgendein Thema sein, auch wenn es das natürlich immer mal wieder geben wird, weil wir uns ja auch oft eben zeigen oder Feedback geben, triggern, was auch immer. Aber ich denke, durch die ganze Zeit haben wir das doch ganz gut gemeistert und geschafft. Und ja, da würde ich auch, glaube ich, gerade gerne schon übergreifen zum letzten Thema fast schon. Denn mit der Zeit hast du ja in deiner ganzen Sportkarriere, nenne ich es mal, irgendwann das Laufen für dich entdeckt. Und wir wollen da mal kurz eingehen. Du bist mittlerweile ein Marathon gelaufen, ein Halbmarathon und ein Ultra gelaufen. Was hat dich dazu gebracht, laufen zu gehen? Und daher auch meine Frage, vielleicht läufst du vor etwas weg oder, wie du manchmal so schön sagst, du läufst zu etwas hin. Was ist der Unterschied zu der Sportart wie jetzt zum Kraftsport? Also was gibt das andere dir und was das andere vielleicht nicht?
Ich fange mal bei der ersten Frage an. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass die Suche nach Männerfreundschaften ein herausforderndes Thema ist und schwieriger als Dating, ohne das irgendwie abzuwerten. Aber ich finde es einfach herausfordernder, authentische Männerfreundschaften zu finden. Und als wir jetzt dann hier in Aschaffenburg gewohnt haben, dachte ich, okay, auf der Straße über einen Weg laufen kann passieren, aber es ist halt schon besser, wenn ich mich aktiv auf Menschen zugehe. Und hat dann ein Seminar rausgesucht, Pinter Nürnberg, Männerseminar. Es klang so, okay, bewusste Männer auf dem Haufen, ich will Männer kennenlernen, also gehe ich dahin, wo meinesgleichen von außen gesehen sind. Ganz kurz zusammengefasst, ich hatte dort kein gutes Erlebnis. Das Seminar war leider schlecht geleitet und vor allem hatte ich mir meinen Oberarmknochen gebrochen, weil wir an Samstag früh dieses Playfight gemacht, auf der Wiese gerungen und von mir gegenüber war jemand, die Wiese war leicht schräg, der hat fast Doppelte von mir gewogen und verloren, wie beim Ringen, habe ich, wenn ich auf die Schulter falle. Und der dachte, naja, ich bin quasi größer als du, schräger Boden, ich schmeiß mich einfach auf dich drauf, dann muss ich nach hinten fallen, hat er gewonnen. Ich habe das realisiert, habe versucht, mich währenddessen rumzudrehen, abzufangen und er ist halt draufgefallen und dann hat es Knack gemacht in der Schulter. Beispiel, woran man merkt, dass ein Retreat schlecht ist als Heilmittel. Es war auch Feuerlauf und sowas geplant, war keine Erste Hilfe da, sondern mir wurde ein Stein angeboten zum Kühlen, der im Schatten lag. Big Red Flag. Und ich habe in dieser Branche gearbeitet. Big Red Flag. Und danach hat sich jemand noch am Fuß verletzt. Es wurde Alkohol getrunken. Wir haben uns fast im Zelt eine CO2-Vergiftung gegeben, weil keiner wusste, wie das Rauch abzieht. Also achtsam sein, wer Retreats und Seminare hält. Und auch ist auch besser, manchmal zu gehen. Naja. Auf jeden Fall kam ich dann zurück und hatte diese Schulterverletzung, konnte keinen Sport machen, auch nicht ins Fitnessstudio, habe dann so eine Armschlinge getragen, alles einarmig gemacht, arbeiten ging irgendwie noch. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass dieses, ich gehe ins Fitnessstudio und dieser Automatismus, der über Jahre angebaut, einfach gebrochen ist. Zu der Zeit hatte ich beruflich auch viel zu tun und habe es dann einfach nicht mehr geschafft, nicht mehr so gefühlt, jetzt wieder ins Fitnessstudio zu gehen und da anzuknüpfen. Dachte ich mir, was kann man denn, also kein Sport war keine Option, was kann ich denn jetzt machen? Naja, wenig Zeit braucht, laufen, weil da gehe ich halt vor die Tür und lauf. Und da kam mir auch das erste Mal während Fitnessstudios sehr einzelgetrieben, teilweise auch egoistisch getrieben ist. Jeder mit Kopfhörern, keiner redet davon, vor allem in Fitnessstudios wie vielleicht McFit. Ist jeder so für sich und ist auch fein. Dachte ich, naja, Laufsport ist schon eher so ein Miteinander-Ding. Ich guck mal, was es hier für einen Laufclub gibt. Bin dann LWT Track and Field beigetreten und hatte dann so das Gefühl, dass Fitnessstudio nicht mehr der Hauptfokus ist, sondern irgendwie die Basis wird für das Körpergefühl, für das Aussehen, für die Fitness. Aber dass der Fokus dann aufs Laufen. Ich brauchte irgendwie einen neuen Reiz. Ich wollte nicht mehr in Wänden, geschlossenen Räumen, die manchmal auch komisch riechen, nur mit künstlichem Licht sein, sondern ich wollte raus in die Natur. Es hat mich irgendwie mehr gerufen, mehr lebendig zu sein, Sport irgendwie da zu machen, wo Natur oder wo es lebendig ist, in der Natur. Und so kam ich dann eben zum Laufen und fand schon immer, seit Anfang der Persönlichkeitsentwicklung, alles, was Extremsport ist, spannend. Also David Goggins und seine endlosen, sehr kaputten Extremleistungen, Extremsportler, Navy Seals, also diese höchste Form an Disziplin, an körperlicher Kraft, an mentaler Kraft, fand ich immer faszinierend, inspirierend. Ich wollte aber nie zur Bundeswehr und Co., also das im militärischen Sinn, aber diese körperliche Komponente, dieses Level an Skillset, die sie haben, da wollte ich hin. Also das finde ich immer noch faszinierend, muss man nicht jetzt mit Waffen und so umgehen. Und deshalb war so, okay, dann fange ich halt an zu laufen. Deshalb war für mich von Anfang an klar, dass ich Richtung Ultra gehen werde. Und wenn ich halt vorher nicht gelaufen bin, muss ich mich halt dahin entwickeln. Also ich kann es zwar jetzt auf einmal theoretisch machen, bin halt zerstört und naja, mach's halt als One-Hit-Wonder. Und deshalb, was du erwähnt hast, war natürlich dann logisch, einen Aschaffenburg-Halbmarathon mitzunehmen, in Frankfurt einen Marathon als erstes Erlebnis und jetzt im Frühjahr eben den ersten Ultra, was dann so die Entwicklungsschritte dahin waren.
Und wir haben ja auch gemerkt, dass die Straße einfach viel anstrengender ist, als jetzt im Wald zu laufen. Also gerade auch für die Gelenke, das habe ja auch ich gemerkt, wenn ich dich behandelt habe. Nach deinem Ultra, der einfach 63 Kilometer war, da warst du einfach viel fitter und die Beine waren nicht so müde, wie jetzt auf der Straße, also einen Straßenlauf zu machen. Das war auch sehr spannend. Würdest du sagen, es hat auch mental was mit dir gemacht? Also war es mental anders für dich gewesen, als jetzt auf der Straße zu laufen?
Ich fand die Straßenläufe als Einstieg gut, auf jeden Fall, weil es weitaus kontrollierter ist auch da. Es ist sehr, ich finde Straßen, ob jetzt Halbmarathon, Marathon, aber auch die kürzeren Distanzen, ist kontrolliert und sehr auf Pace, Geschwindigkeit, du läufst los, du hast gewisse Ziele pro Kilometer, die gilt es durchzuhalten, es ist konstantes Tempo und es ist Gas geben und bis zum Ziel idealerweise halten, mit ein paar Spezifikationen. Während jetzt Trail und Natur ist unplanbarer. Es ist Höhenunterschiede, es ist wortwörtlich welliger, je nachdem welches Trail man läuft, bist du riesen Höhenunterschiede und dadurch wirkt es für mich mehr, viel mehr zyklischer. Und was ich jetzt beim Ultra gemerkt habe, ich finde Marathon war noch ein bisschen mehr Überlebensmodus, als gegen Ende beim Ultra jetzt vor allem gemerkt habe, das ist jetzt auch eine Art Zeremonie. Also in dieser kurzen Zeit, das waren jetzt 6 Stunden, habe ich für mich so viel Emotionen durchlebt, so viel Welten von höchster Ekstase zu, boah, das wird der beste Tag meines Lebens, zu, warum mache ich das? Ich will es nie wieder laufe ich danach, es ist schrecklich, lass es, warum, das ist so dumm. Also ähnlich wie bei einer psychedelischen Pflanzenmedizinreise, finde ich, erlebe ich in dieser kurzen Zeit ganz viel Anteile von mir, viel, den ich begegne und das im Außen ist, du läufst weiter. Du bleibst nicht daran haften, du machst nichts mit den Großen, sondern ich für mich laufe weiter. Ich nehme die Anteile mit, ich durchlebe die Emotion mit allem, was es mit sich bringt und ich gehe weiter. Und am Ende ist es ähnlich für mich aktuell wie bei Pflanzenmedizin. Es ist so viel Erlebnis in so kurzer Zeit, so viel Selbstbegegnung, so viel Anteile und extra, boah, Alter, was denn alles in mir ist? Hammer! Und am Ende bleibt die Liebe und die Ruhe und dieser Frieden so, ich habe das alles durchlebt in kurzer Zeit. Danke und jetzt bin ich. Und das ist, macht, glaube ich, gerade für mich sehr attraktiv im Ultralaufen, weil es dann gerade meine Art von Therapie ist. Es gibt auch, habe ich einen Podcast schon öfter gehört, auch echt viele Studien, die darauf hinweisen, dass traumatische Erlebnisse in Kindheiten und früher Jugend dazu führen, dass viele zu Extremsport gehen, weil es einfach da eine Art ist, sich selber zu begegnen, natürlich auch zu testen, Grenzen zu testen, zu was bin ich in der Lage.
Ja, nach dem Körper, denke ich mal, wieder zu spüren einfach, ne?
Ja, und ich finde, beim Ultradistanz und gerade Trail wird das Laufen nebensächlich tatsächlich.
Mhm. Also es ist ganz, was steht denn da mehr im Fokus?
Der Kopf, das der Mentale, Kopf. Also die Selbstbegegnung. Du darfst und musst lange mit dir alleine sein.
Du bist ja auch immer ohne Musik unterwegs gewesen, was immer. Manche ja nicht machen.
Genau, also
immer manche nehmen Natur, sich ja immer die Musik dazu.
Keine Ablenkung.
Und genau, du bist ja wirklich da, aber ganz bei dir. Du sagst ja auch ganz oft, wenn du zurückgekommen bist vom Wald, dass du ganz viele Tiere gesehen hast, die dir sehr nahe gekommen sind. Die Luft, die Geräusche, also man nimmt ja dann viel, viel mehr wahr. Und wir sind ja auch leider mittlerweile in der Zeit, wo wir uns einfach so viel einsiedeln, einstrudeln lassen mit Musik, Instagram, Social Media, Handy hier, beim Kochen das und das. Und deswegen einfach total schön, dass du da wirklich manchmal auch gar nicht dein Handy mitgenommen hast, sondern einfach mir kurz gesagt hast, hey, ich bin jetzt hier und hier laufen, ich bin in einer Stunde wieder zurück. Und einfach losgegangen bist mit dir, mit deinem Kopf, mit deiner Seele.
Ja, es ist so.
Und auch friedlicher zurückgekommen bist.
Voll, bin ich super schön beschrieben. Und es ist tatsächlich für mich meine Art der Meditation. Also das ist dann, es ist genauso, ich gehe los und ich begegne all diesen Anteilen, den Stimmen, den Ideen, den Wünschen, den Bedürfnissen. Ich will jetzt aber den Dopaminkick haben, ich will jetzt hier eine Schokolade essen. Das ist ja nicht weg, nur weil ich laufen gehe. Es gibt immer noch Momente, wo du denkst, das ist alles easy und ich fliege und so. Alter, wieso fühlt sich nach Schritt 3 scheiße an? Beim Ultra, beim Wettkämpfen dann noch viel intensiver. Und das Schöne ist, was du gesagt hast, dass es ungefiltert einfach alles durchleben, wahrnehmen, weiterziehen lassen. Ich laufe einfach weiter. Und dann ist es wie eine Wolke, wo ich durchlaufe, als es die keinen Bock wollte. Und dann geht's weiter. Als es die Freudewolke, dann gehe ich weiter. Und so ist es dann meine Art der Meditation. Da komme ich zurück, habe all diesen Anteilen Raum gegeben, sie durchlebt, durchfühlt, mal mehr, mal weniger bewusst und bin dann wieder da. Und habe einfach meine Art der Selbstbegegnung und kann dann friedvoller nach diesem Me-Time sozusagen, nach der Begegnung mit mir, mit der Welt, mit dir, mit allen anderen interagieren.
Wann gehst du wieder laufen?
Ich hoffe bald. Die letzten 2 Wochen waren etwas mehr von Podcast und Vorbereitung hierfür geprägt. Das ist ja auch okay.
Ja, Nico, danke, dass du heute so ein paar Einblicke gegeben hast. Also ich glaube auch viele große Einblicke in dein Leben. Und da kommen wir auch schon so zum Abschluss. Was würdest du dir wünschen, wenn Menschen den Podcast anhören? Also so in 2 Jahren rückblickend auf die ersten Folgen. Was würdest du dir wünschen, was das mit den Menschen macht, wenn sie diese Podcast-Folge hören?
Ich glaube, das, was wir in den ersten Folgen schon immer wieder gesagt haben und humorvoll gemeint, aber ernst gemeint haben, dass sie mehr abgeschaltet haben, also nicht zum nächsten Podcast, nicht zur nächsten Erkenntnis, sondern immer wieder diese Formate gesund kritisch zu prüfen, was dient mir und was ist auch da gerade nur Beschäftigung und gar nicht so viel Werten, aber vielleicht öfter die Einladung abzuschalten und bei sich anzukommen. Das finde ich in einer Welt, die lauter wird und da kann man dagegen wettern oder einfach wirklich aktiv im Hirn jetzt was tun und die Geräte abschalten. Und dann hat man schon Shit für sich gemacht, egal was da draußen jetzt gerade passiert. Und zum anderen ich glaube, mir kommt gerade das Bild mit so einem Lächeln auf den Lippen, einfach manche Dinge im Leben mit ein bisschen Humor und aus einer Metaperspektive zu betrachten. Aus dem, was wir mitgeben, öfter mal lächeln, Nein sagen zu manchen Dingen, merken, ich brauche nicht so viel von außen, vielleicht immer weniger oder bewusster und kann vielen Dingen mit einem Lächeln begegnen.
Danke für den Einblick. Und auch ich freue mich als Zuhörerin auf die nächsten Folgen oder weiteren Folgen, die noch kommen werden mit dir und dem David. Und sag danke, dass ich dich heute interviewen durfte. Danke für dein Vertrauen. Und ich bin stolz auf dich, was du bis hierhin geschafft hast. Und auch sehr stolz, dass du dem Ganzen auch ein Bild gibst und die Leute dich endlich sehen dürfen und du dich auch endlich siehst und zeigst. Danke dafür.
Aho, danke, dass wir heute einmal die Rollen getauscht haben, während tatsächlich die ersten Folgen und die weiteren eher in Kontrolle von mir sind durch Fragen, durch das Gespräch mit David, das ein bisschen vorzubereiten, was heute auch schon ein, ich würde nicht sagen Stressfaktor, aber ein Unbehagen.
Vielleicht ein bisschen.
die Führung abzugeben und da ins
Kontrolle loslassen?
Ja, genau, und einfach ins Teilen und ins auf die Fragen empfangen und reagieren zu gehen. Und danke auch für deine Zeit, dass du mich interviewt hast. Und ich finde vor allem, das war der Impuls, warum ich wollte, dass du das machst, dass du eben diese Ausweichmechanismen von mir kennst und weißt, wann die Antworten Zeichen des Geschwafels sind und wann Tiefe. Und ich finde das für ein Format hier ganz wichtig, da ehrlich hinzuschauen, wo es denn wirklich in der Essenz ist und wo es vielleicht noch 1-2 Fragen braucht, weil aus Angst, aus Automatismus einfach außenrum geredet wird oder wo es in die Essenz gibt. Und da ist es für mich und dann für uns beide natürlich auch gut, so einen sicheren Rahmen zu haben, wo wir beide wissen, hey, wir können uns hier authentisch spiegeln und das dann nach außen mittragen. Also, danke dir dafür.
Ja, super, gerne.